Diese Folge von Baywatch Berlin wird Ihnen präsentiert von Schmitty, dem gottlosen Bier-Nikotin-Eistee. Genießen Sie jetzt den Sommerdrink der schlechten Laune. Schmitty, garantiert nirgends erhältlich.
Oh Gott, ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt.
Brauchst nicht aufgeregt sein, oh kein Gott, Problem. So.
I'm back, engine chill has begun.
Und du kannst sie selber fliegen?
Oh. Ich kann das selber, deswegen setz dich mal, guck mal, Schmidt, setz dich bitte da einmal hin, in den Sitz, ja. Da siehst du das.
Okay.
Und da rechts daneben ist noch so ein Sitz. Mhm. Die sind aus zwei verschiedenen Flugzeugen, deswegen sehen die nicht so gleich aus. Aber setz dich da mal hin und da habe ich wie von so einem, also einen ganz normalen Autogurt habe ich.
Mein Sitz wackelt.
Das ist nicht schlimm, der wird nachher so hinten an die Wand gedrückt, dass du das nicht mehr merkst. Und du musst diesen.
Mein Anschnallgurt ist hier nur festgebunden, Klaas. Der ist hier nur an der Schnur. Der führt zu einer Schnur und die Schnur ist einfach hinten am Sitzrücken wiederum mit einer Schleife zusammengehalten. Ist das so richtig?
Ja, wie gesagt, das ist.
Ich meine, wir fliegen ins Weltall, also ich bin jetzt ein bisschen unsicher.
Das ist, wie gesagt, eher fürs Gefühl, weil wir sowieso durch die Gehkräfte so weit an die Wand gedrückt werden, dass man im Prinzip keinen Gurt braucht. Und sobald das aufhört, ist es ja schwerelos. Insofern macht ihr da keine. So, setz dich jetzt und einfach mal hin.
Du kennst alle Knöpfe da vorne im Cockpit. Also ja, du wirst uns jetzt steuern, oder was?
Ich habe hier noch was von McDonald's mitgebracht. Kann ich das so schnell essen? Nur schnell mal Equip.
Aber ganz schnell. Wir haben nur ein ganz kurzes Zeitfenster, wo wir starten können.
Okay.
Warum haben wir Taucherbrillen auf?
Jetzt fragt er die ganze Zeit blödes Zeug. Also, ich möchte jetzt mal meine Rede machen hier, bevor es losgeht. Ja, also.
Okay.
Herzlich willkommen hier in der zweiten, muss man mittlerweile sagen. Der Branson war ein bisschen schneller, aber immerhin vor Bezos bei der zweiten Promi-Weltraum-Tour überhaupt auf der Welt. Hier in meinem neu gegründeten Unternehmen Häufer Umlaufbahn. Und ja, wir schießen jetzt einmal raus, 80 Kilometer hoch. Und dann kannst du dir die Welt oder ihr könnt euch dann die Welt mal von oben anschauen. Dort gibt es einen kleinen Snack. Könnt ihr gerne mit Kreditkarte bezahlen oder mit Sanifair-Bons oder Bar. Das ist mir egal.
Moment mal, der Flug hat schon 250.000 Euro gekostet. Ich dachte, da sind vielleicht ein paar Kekse mit drin.
Ja, nein. Wie gesagt, Thomas hat vorher gefragt. Der hat sich jetzt was von McDonald's mitgebracht. Alles Weitere klären wir dann auf dem Weg.
Ja, komm, das ist. Klaas, du hättest uns schon auch einladen können. Also, als du gesagt hast, du schießt uns ins All, dann dachte ich, du lädst uns dazu ein, irgendwie.
Ja, Leute, das ist aber. Das Geld kommt bei mir ja auch nicht aus der Steckdose und ich habe das alles jetzt hier aus russischen Beständen bekommen. Das ist also praktisch das, was Nordkorea nicht mehr haben wollte. Und das war so wahnsinnig gut noch. Oh, jetzt geht's los hier. Ist so eine Zeitschaltuhr.
Der Sicherheitsflyer ist auf Chinesisch, das kann ich nicht lesen.
Jakob, jetzt gib doch mal Ruhe, wirklich, jetzt gib doch mal Ruhe, denn wir müssen jetzt den Augenblick genießen. So. Die Menschheit hat da Jahrtausende drauf gewartet.
Leute, es geht los jetzt.
Das rappelt immer ganz schön hier. Soll das so sein?
Okay. Sei doch mal leise, guck aus dem Fenster und verhalte dich ruhig.
War das beim Branson auch so? Das ist ein bisschen
Ich muss kotzen.
Oh Gott.
Oh nein.
Alter, hat die Funks.
Das geht auf die Batterie.
Ich habe versucht, die Stewardess zu rufen.
Das knarzt da so
krass. Ist das gut, das Geräusch? Ist das ein gutes, positives Geräusch?
Jakob, du sollst aufhören, auf das Licht drauf zu drücken. Wenn du auf das Licht drauf drückst, wird der Stromkreis unterbrochen und dann geht das ganze Ding aus. Da hängt die ganze Batterie dran. Es hängt die Batterie an diesem Stromkreislauf. Du sollst aufhören, auf den Knopf zu drücken.
Ich habe den Begriff hier über so ein Kabel gekleckert. Ist das schlimm?
Nein, aber fass das Kabel nicht an, bitte.
Es riecht verschmort.
Wenn du das Kabel anfasst, darfst du nicht gleichzeitig die Beine auf den Boden machen, dann knallt's.
Es riecht verschmort.
Oh. Wie lange fliegen wir denn noch? Wann sind wir denn da?
Dreiviertel Stunde.
Oh.
Sag mal, Klaas, hast du das vorher schon mal irgendwie mit Schweinen getestet oder so? Oder sind wir jetzt auch noch deine Testfiguren hier?
So, also, das Ding ist so eine sogenannte One-Way-Rakete, also eine Einmal-Rakete ist das.
Wie?
Wie eine Einmalrakete?
Ihr seht ja, das heißt Einmalrakete. Ihr seht ja, es muss relativ viel abbrechen, damit wir überhaupt leicht genug sind, um wieder in die Umlaufbahn einzutreten und wieder die Erdanziehung zu spüren. So ist das praktisch gemacht. Also es fällt jetzt nach und nach noch viel mehr ab von der Rakete. Seht ihr hier zum Beispiel da oben die Spitze, die ist jetzt auch, ja, jetzt ist sie weg.
Macht da jemand einen Kaffee oder fliegt da die Turbine ab?
Wie kannst du denn jetzt einen Kaffee trinken, Alter? Dir fliegt gerade die Rakete hier um die Ohren.
Wir brauchen das alles nicht mehr. Wir müssen leicht genug werden, um wieder zurückzutrudeln.
Das ist ein Scheißurlaub, habe ich das Gefühl. Und dafür zahle ich 250.000. Weißt du, wie oft ich da über einen Brenner fahren könnt?
Ein Urlaub ist ein großes Wort für das, was ich euch hier anbiete.
Alter, dafür
bin ich als einziger kein Fenster.
Jakob, wenn du jetzt nicht auf... Wenn du jetzt nicht aufhörst, auf diesen Knopf zu drücken, dann passiert hier eine Katastrophe, okay? Hör jetzt auf, das Licht an- und auszuschalten. Da hängt die komplette Batterie... Ja.
Schmitty, was siehst du denn? Ich habe halt kein Fenster. Jetzt beschreib halt doch mal die Scheiße. Wie soll das denn historisch werden?
Meine
hier?
Augen hängen am Hinterkopf. Wie soll ich denn da jetzt irgendwie was sehen?
So. Und jetzt drehen wir uns und jetzt könnt ihr rausgucken. Schaut mal.
Da fliegt Schmittys McRib. Oh.
Merkt ihr die Ruhe im Weltall? Hier hört dich keiner schreien, Jakob.
Mein Arm fliegt.
Können wir die Rakete mal so drehen, dass man die Erde auch sieht? Ich sehe jetzt eigentlich eher nur schwarz.
Ja, das ist das Problem. Dieses ganze Steuermodul hier, das muss aus Gewichtsgründen abgeworfen werden. Wir werden praktisch irgendwann wieder in die Erdanziehung reingesaugt. Dann muss man hoffen...
Hoppala. Oh.
Na, das ist nicht schlimm. Das ist so ein Griff, den brauchten wir nur für den Start.
Komisch, dass der sogar fällt in der Schwerelosigkeit.
Hast du historische Worte vorbereitet für diesen einzigartigen Moment?
Moment, warte mal. So, jetzt müssen wir praktisch hoffen, also in dem Moment, wo es sich wieder umdreht, müssen wir hoffen, dass sobald wir wieder reingesaugt werden von der Erdanziehung, müssen wir ein Meer treffen, weil das Ding ist wirklich nur für Wasserlandung konzipiert. Aber es ist, wie gesagt, durch...
Es geht schon wieder los. War's das jetzt? Das war's? Ich hab nichts gesehen von dir.
Okay, ich hab einen Spruch vorbereitet.
Wie, einen Spruch? Es ist doch jetzt schon rum.
Ich hab einen Spruch vorbereitet. Der geht so. Der Arsch hat heute Geburtstag, die Titten spielen Klavier, der Pimmel rutscht die Treppe runter mit dem Kasten Bier. So, und jetzt geht's wieder zurück auf die Erde.
Oh, das war richtig scheiße, Klaas.
Klaas, drück mal den grünen Knopf da vorne.
So.
Wir treten gleich in die Erde.
Festhalten, Leute, jetzt wird's ein bisschen unangenehm. Das Feuer auf der Windschutzscheibe ist normal. Das Feuer auf der Windschutzscheibe ist normal.
Wow. Spiel mal was zur Beruhigung, Klaas. Spiel mal was zur Beruhigung. Hast du Podcast oder so?
Achso, ja, mach hier. Drück da auf diesen roten kleinen Knopf. Da, drück auf den roten kleinen Knopf. Da, kommst du da ran? Auf den roten Knopf. Oh,
mir ist heiß.
Oh, hallo?
Ja, hallo?
Na, also ich hoffe jetzt einfach nur ganz inständig, dass die hier von dem Hotel nicht die Polizei rufen nach diesem Intro.
Buonasera. Also,
ich kann mir schwer vorstellen, was man so denken muss als Hotelmitarbeiter, was hier wohl los ist, wenn man nicht mal genau versteht, was noch gesagt wird. Ja, und das Problem ist, selbst wenn man versteht, was genau gesagt wurde, ist es ja immer noch total unverständlich.
Das heißt, du sitzt irgendwo im Hotel.
Naja, klar, ich bin ja, wie ich gesagt habe, ich bin in Urlaub schon drin.
Ja.
Und habe mich jetzt aber hier trotzdem, ich habe richtig ein Problem gehabt, den richtigen Moment, also wir haben uns ja hier einen Termin ausgemacht, so wie jede Woche. Mhm. Und wenn man wirklich sonst gar nichts zu tun hat, ich habe komplett das Gefühl für Tageszeiten oder Wochentage verloren und es war für mich ganz, ganz, ganz schwer, rechtzeitig hier zu sein. Und es ist auch mit einem emotionalen Anlauf verbunden gewesen, also dass ich wirklich zwei Tage vorher schon denke, übermorgen, da musst du da hin.
Ja,
da musst du da in
so
einen Raum,
richtiger Termin.
Du musst einen Podcast machen.
Ja,
es ist gerade der einzige echte Termin die Woche, ne? Und der irgendwie Termine stören dann doch im Urlaub, egal wie schön sie sind, oder?
Ist denn irgendwas passiert oder so? Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Ich bin hier wirklich komplett abgetaucht und ist irgendwas jetzt gewesen? EM habe ich mitgekriegt, das wo einer gewonnen hat.
Richtig.
Aber ja. War sonst was?
Das war überraschend, dass da einer gewonnen hat. Diesmal.
Ja.
Genau, diesmal hat einer gewonnen.
Ja, nicht schlecht, ne? Immerhin. Wenn man sich da die ganze Zeit drauf freut, ist doch ein schönes Ergebnis, dass dann am Ende jemand gewinnt.
Ja, aber Jakob, du bist auch im Urlaub schon. Du bist in Italien, genau. Richtig?
Ich bin gerade in der Toskana. Klar ist ja, das darf man doch sagen, Klaas, dass du in Griechenland bist.
Ja, wie alle Deutschen.
Das ist ja ein großes Land, da würde man dich nicht sofort finden. Klar, es ist in Griechenland. Und nur du, Schmitti, bist der letzte Mohikaner bei Studio Bummens in Berlin. Aber auch ihr habt ja schöne 30 Grad, ne?
Ja, heute regnet es ein bisschen, aber in meinem Herzen, da scheint die Sonne. Denn wir haben 17,3% mit Wer steht mir die Show geholt. Also Joko, wir eher nicht. Also ProSieben. Und da bin ich heute Morgen aufgewacht und da kennt ihr mich. Da sage ich Ja zum Leben, wenn sowas passiert.
Mehr braucht es nicht.
Das
als
ein
durchschlagender beruflicher Erfolg.
Ja. Laune. Ja. Nein, das war ganz schön. Und ansonsten habe ich mir gerade noch mal vorgestellt, wie ihr jetzt am Strand sitzt oder wie ihr auf dem Balkon sitzt und die Rakete da nachspielen müsst. Während ich hier wirklich Mutterseelen allein in unserem Stammstudio bei Studio Bummens sitze und gucke da Kultkonsti ins Gesicht. Aber es fühlt sich auch so ein bisschen an, wie wenn die Eltern weg sind und man ist so 16 und man kann gleich Party machen. So ganz kurz vorm schlimmen Oktober.
Ja, lass die Finger von der Hausbar, Schmidt.
Ich habe die Füße auf dem Tisch und es geht richtig ab hier. Heute könnt ihr mich mal am Arsch stecken. Da.
Punk's not dead, Schmidt ist allein im Studio.
Also
ich
bin hier in meinem
Hotel, ist mir ist halt alles egal auch. Also klar, das können die hören, wenn ich hier rumbrülle oder was. Und aber ich finde, Urlaub ist auch immer so ein bisschen die Zeit, wo man sich, wenn man möchte, auch in der Anonymität auch neu erfinden kann, weil einem egal ist, wie die anderen einen finden. Und hier sind also so unglaublich viele Russen, dass mir das wirklich auch egal ist, wie ich mich benehme oder wie ich mich anziehe, weil das hier niemanden interessiert. Und so kann ich mich also weiterentwickeln und kann dann mit neu geschöpftem Selbstbewusstsein, mit meinem neuen Ich, also vor allen Dingen natürlich fashionmäßig, kann ich dann irgendwann wieder zurückkehren nach Berlin. Und ich habe mir die Normalität bereits angeeignet, mit der ich das so präsentiere. Ne? Dadurch, dass ich im Urlaub ja schon irgendwie so ein paar Tage dann damit verbracht habe. Und dieses Selbstbewusstsein, das tanke ich dann immer irgendwo in der Ferne.
Aber klar, du brauchst doch keine Russen, um im Jogginganzug morgens zum Buffet zu kommen.
Na, wenn man
dann
nicht
kriegst du wohl
will,
auch
schon.
Selber hin. Ne? Das weiß ich aber noch.
Naja, du, also wenn es der Jogginganzug wäre, dann, ich habe jetzt zum Beispiel.
Ja, beschreib doch mal deinen Style.
Naja, ich hatte gestern ein Hemd an, habe ich mir wohl irgendwie mal in so einer Sektlaune im Internet bestellt und dann einfach mal so eingepackt. Da habe ich auch hier erst das Schildchen abgemacht und dann habe ich mir das angezogen und es sah wirklich aus wie, ja, Versace, aber kurz nachdem sie ihn erschossen haben.
Oh.
also sehr bunt.
Es ist aus so einem, sehr bunt und es ist aus so einem Plastikstoff. Das kann man wirklich auch kaum ertragen. Nach 10 Minuten wirft es sich an ein wie so ein nass gewordener Duschvorhang. Aber es ist mir hier egal und ich werde da auch gar nicht so beäugt. Und es gibt also so Mitarbeiter, die gucken mit so einer angenehmen Höflichkeit, übersehen die praktisch alles, was man falsch macht. Und die anderen Hotelgäste, da beäugt man sich ja sowieso die ganze Zeit, weil man ja dann irgendwann wenig zu tun hat. Also ich weiß mehr über die anderen Hotelgäste als über enge Freunde, weil ich die den ganzen Tag beobachte und immer genau schaue, was essen die, wann trinken die was, wann sind sie heute erst wieder aufgestanden, wann gehen die ins Bett, waren die gestern besoffen und sehen die heute verkatert aus.
Das klingt jetzt nicht so, als hättest du große Schwierigkeiten im Urlaub anzukommen, auch so mental.
0%
also die Arbeit, die zieht sich jetzt nicht mit nach Griechenland, ne?
Nee, ne?
Also ich habe dieses typische Runterkommen-Problem. Also ich bin jetzt erst 3-4 Tage hier in der Toskana und noch nicht so richtig bin ich in meiner inneren Mitte angekommen. Aber das Hotel tut einiges, damit man sich entspannt. Denn die italienische Mentalität, die wird einem hier ganz subtil eigentlich so eingeimpft durch besondere Service-Tricks, die ich so auf der Welt auch noch nie erlebt habe. Also das, dieses, wie man in Italien sagt, dolce far niente, das süße Nichtstun, wird hier ganz groß geschrieben, aber vom Servicepersonal. Und das ist so eine schöne Umkehr der Tatsachen, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Und das Lustige ist, dass man in Italien ist man jetzt, also zumindest ist bisher mein Eindruck, jetzt nicht so ein Riesenfan von Englisch. Und ich hätte dann doch unsere Sprachlern-App vielleicht ein bisschen häufiger anschmeißen müssen in den letzten Wochen, um hier was zu bestellen. Weil es ist irgendwie so, ihr wisst ja noch, im Zweiten Weltkrieg gab es doch diese Kryptomaschine, ne, die immer alles so kodiert hat. Damit, Enigma. Genau, Enigma, damit man sich verständigen konnte. Haben, glaube ich, die Deutschen erfunden, ne, irgendwie so einen Supercode. Und sowas Ähnliches gibt es hier auch, wenn man etwas bestellen will. Das heißt also, Ich breche entweder auf Italienisch oder eigentlich meistens Englisch. I want to have an Espresso. Und dann gibt es so einen Blick, da macht so ratter, ratter, ratter. Und dann kommt jemand mit einer riesigen Wassermelone, wo so 7 Schirme drin sind, 3 Kugeln Eis und noch eine Pizza. Und dann sage ich, ja Mensch, hui, das esse ich jetzt alles gern, aber es gibt irgendwie ein Missverständnis. Dann sage ich, ich hätte gern eine Pizza und eine Cola dazu. Dann ratter, ratter, ratter. Dann kommt ein Cappuccino und 2 Stück Kuchen. Also das ist wirklich faszinierend. Und das ganze Missverständnis ging auf andere Art schon los. Als wir hier angekommen sind, habe ich den Wunschtraum gehegt über eine lange, lange Autofahrt, dass ich den Tag hier mit einem Espresso Martini beginnen muss.
Ja.
Und dann kam tatsächlich auch wieder dieser fragende Blick und dann kam ein Martini, was ein komplett anderer Drink ist, der ist nämlich mit Gin und Wodka und ein Espresso dazu. Also es ist schwierig und so muss man dann sich praktisch in den Urlaub reinatmen.
Ja, hast du gespart am Hotel, Jakob?
Ich habe offensichtlich ich habe vor allen Dingen an Italienischkenntnissen selber gespart und offensichtlich am falschen Ende gespart, ja.
Ja, aber man kann auch nicht einfach losmarschieren und irgendwie erwarten, dass die einen bereits kennen und so. Also du bist ja irgendwie zu Gast und deswegen kannst du ja auch mal dich vorstellen und mal ein bisschen dich selber bemühen. Bei uns ist es so, dass ich immer gucke, wo machen Leute Ü60 Urlaub, weil ich mich eigentlich nur in deren Gesellschaft richtig entspannen kann. Weil ich nicht möchte, dass irgendeiner hier versehentlich noch in den Urlaub gefahren ist, der praktisch neben mir wohnt, weil er was erleben will. Das ist mir zuwider und da kann ich mich nicht entspannen. Das heißt, hier ist es auch sehr heiß mittags und wenn dann also so über den Strand gegangen wird, auch von den Mitarbeitern und gefragt wird, ob man noch was trinken will zum Beispiel, sehe ich auch hier und da schon mal, wie jemand dann irgendwie den Puls kontrolliert beim Nebenmann, um dann festzustellen, er ist bloß eingeschlafen. Man weiß es nicht, ne? Also abends bleiben einige liegen belegt und am nächsten Tag sind sie dann für immer frei.
Dann gibt es einen sogenannten Hugo. Wisst ihr, was das ist? Haben wir darüber schon mal gesprochen? Dass wenn bei einer Fluggesellschaft jemand durchgibt, also bei einem Flug, beim Linienflug, wir haben heute 2 Hugos, dann bedeutet das, dieser Flieger hat 2 Leichen im Gepäckraum.
Oh.
Das ist der internationale Code, Hugo. Also wenn
das,
ihr das
kommt
mal
von
hört,
Hugo Egon Balder oder woher kommt das?
Genau, wir benennen es nach dem blassesten, totesten Typen, den man kennt, Hugo Egon Balder. Ja, wahrscheinlich, genau. Nee, aber wenn ihr das mal hört, liebe Zuhörerinnen, ready for takeoff, we have 2 Hugos, dann heißt es nicht, der Pilot hatte 2 Hugos getrunken und ist jetzt bereit, sondern dann bedeutet es, 2 Leichen sind bereits an Bord.
Aber warum sollte das die Stewardess durchgeben für die Passagiere?
Nein, mehr so als Code,
ja,
weißt
komm,
du so?
Ja, ja.
We have the Hugos are now.
Nee, das ist schon besser, weil man teilweise, nee, ich glaube, dass du dich als Fluggast schon besser fühlst, wenn du denkst, es ist doch nicht das Thunfisch-Sandwich, sondern es kommt einfach aus dem Kofferraum.
Es müffelt leicht von hinten, dann weiß man warum.
Ja, was kann ich denn jetzt machen? Es ist ja, wie ich schon beschrieben habe, es ist ja so ein bisschen wie wenn die Eltern weg sind. Und jetzt, das ist halt der langweiligste Raum der Welt, das sind nur so irgendwie so ein Schallschutz an der Wand. Also es gibt hier wenig Möglichkeiten, wie ich mal über die Stränge schlagen kann hier. Habt ihr eine Empfehlung?
Na, erstmal könntest du alle Rosinenschnecken, die sonst für Klaas und mich auch gedacht sind, könntest du alleine essen oder anlecken.
Es sind keine da. Es sind gar keine da.
Aha, Schmidti, da kannst du schon mal deinen Marktwert mit taxieren, dass du da jetzt ohne Schnecken sitzt.
Ja.
Dann könntest du alle Kronkorken aufmachen von den Getränken, die dort sonst immer hingestellt werden. Ja. Du könntest unsere Mikros anlecken. Du könntest mal in jedes Mikro sprechen.
Hab ich schon.
Du kannst auf Klaas Platz pupsen.
Ja, hab ich.
Du könntest deinen Mund drücken an die Scheibe zum Technikraum. Du kannst ja, so da so hinhauchen und ein Herz malen. Weißt,
kannst
das ist
du
auch mal
die Backen
schön.
So aufblasen an der Scheibe?
Ja, ja, das mach ich besser.
Und dann könnte vielleicht Konsti von innen ein Foto davon machen und das können wir dann hochladen.
Ja, also, boah, weißt du, was du auch machen kannst, Schmidti?
Bitte.
Du kannst dir da einen Glimmstängel anzünden.
Ich habe keine mehr.
Wie, du hast alle weg schon? Ja, es ist um 10 Uhr morgens? Alle schon weggequalmt?
Nee.
Alle aufgegessen?
Alle aufgegessen, ja. Mal was anderes, ne? Dieser Weltraumflug da von Branson, hat er euch begeistert in irgendeiner Form?
0%.
Warum?
Naja, weil es halt, also die kommen mir halt vor alle wie so, ach, weißt du, so diese Branson, Musk und diese ganzen, wie ist der andere noch, Bezos. Mhm. Die kommen mir manchmal vor wie so vitale Mit-50er, so, weißt du, so Außendienstler mit einem A6 Quadro, die irgendwie auf der Skipiste nochmal richtig zeigen, was in ihnen steckt. Also die mit einem Vehikel oder mit einem Hilfsmittel dann doch nochmal so ihre vermeintliche Kraft abrufen können, die sie eigentlich so nicht mehr haben. Und das beeindruckt mich eigentlich überhaupt nicht. Du fährst doch gerne Ski, oder, Thomas?
Jawohl.
Und die gefährlichsten Leute auf der Skipiste sind so Herren, 58, graumeliert, so irgendwie ein bisschen was zu sagen, aber eben halt schon 58. Und auf den Skiern, da können sie noch richtig was. Und die fahren dann so 10 Zentimeter mit 150 km/h an so Achtjährigen vorbei. Oder fahren auch gerne mal einfach zum Bremsen den Hang wieder hoch. Und diese Mentalität, die da so drin steckt und wie stolz sie dann auf sich sind, wenn die dann so halb angesoffen mit runtergelassenem Schneeanzug irgendwie auf der Hütte stehen und so, mit ihrer verspiegelten Sonnenbrille, so ein bisschen dieser Gestus, der kommt mir so irgendwie so bekannt vor und den ordne ich diesen ganzen Weltraumsachen dazu. Irgendwie, braucht es aktuell kein Mensch und so viel Kohle da reinzuballern in so einer Phase. Es wäre doch geil, jetzt in so einer Phase zu sagen, ach, weißt du was, vielleicht machen wir das, reicht das auch, wenn wir das noch im halben Jahr machen. Irgendwie vielleicht gerade die falsche Zeit dafür, so auf der Welt.
Ah, ja, klar, sie, das ist jetzt aber sehr, sehr woke, ne?
Nein, so woke meine ich gar nicht. Ich meine es nicht, nein, ich meine es nur.
Du, lass mal den Fortschritt stecken, ne? Lass mal die Menschheit schön da, wo sie ist.
Nein, falsch. Nein, das ist nicht falsch verstehen. Nein, nicht falsch verstehen. Nein. Nur so von der, nein, ich, so überhaupt nicht, so meine ich es gar nicht. Nur so, ob es sympathisch ist oder nicht. Ich finde, es irgendwas daran ist mir unsympathisch und ich überlege die ganze Zeit, was es ist und es ist dieses Rumgemache von, wer ist hier der Schnellste und welcher alte Sack kann irgendwie am meisten Kohle da rein buttern und so. Und irgendwie ist es mir unsympathisch. Ich meine es gar nicht so, wie es gerade klang. Also um Gottes Willen.
Also seit ich verstanden habe, mir ging das auch so, dass ich dachte, das ist irgendwie so wie so ein Rentnerwettkampf auf dem Golfplatz. Aber als ich irgendwie verstanden habe, dass es ja wirklich um ein gigantisches Geschäft geht, seitdem sehe ich das schon ein bisschen mit anderen Augen. Ne? Also eigentlich sind das doch drei Visionäre, die hier tatsächlich mal das Geschäftsfeld im wahrsten Sinne des Wortes erweitern, nämlich um eine ganze Galaxie. Ist das nicht eigentlich doch eher ein smarter Move? Schmidti, du bist doch Weltraumexperte.
Naja, Weltraumexperte. Aber haben wir eigentlich da die ZuhörerInnen schon abgeholt, was da ungefähr passiert ist? Also in Kurzform, der Milliardär und Virgin-Gründer Branson, Richard Branson, der hat ein Raumfahrtunternehmen gegründet, ich glaube Virgin Galaxy oder so irgendwie. Und der hat sich zum Ziel gesetzt, dass man touristisches Reisen ins Weltall macht. Und da gab es jetzt einen Probeflug, wo er selbst teilgenommen hat mit, ich glaube, 5 anderen Zivilisten mehr oder weniger. Und die sind an die Grenze zum Weltall, also 80 Kilometer, soweit ich weiß, spricht man ab 100 Kilometern Höhe wirklich vom Weltall. 80 Kilometer, es ist so nah an der Grenze, aber es zeigt schon auf, wo man wahrscheinlich schon in Kürze hinkommt. Momentan ist das noch sehr, sehr teuer. Ich glaube, wenn es mal günstiger wird, dann erstmal so in dem Bereich von 250.000 Euro pro Flug. Also auch noch eher indiskutabel, außer ProSieben zahlt. Und es wird aber dazu kommen, dass, und das werden wir alle noch erleben wahrscheinlich, dass so ein Flug ins Weltall, zumindest in die Schwerelosigkeit, mal den Planeten wirklich als Kugel erleben, Das werden wir alle noch erleben für wahrscheinlich relativ günstiges Geld. Das wird jetzt rasant gehen.
Und vor allem der größte Witz ist, dass man nur 5 Tage Vorbereitungscamp in New Mexico braucht, dann trägt man sich in so ein Astronauten-Logbuch ein und schon kann es losgehen. Also das finde ich ja so faszinierend. Also ist ja im Grunde auch jetzt nicht viel mehr Erklärung wahrscheinlich als beim Fallschirmsprung, ne?
Nee, aber wie gesagt, das ist deswegen wahrscheinlich auch noch so knapp unter der Grenze zum Weltall, damit man sich da ein paar Unannehmlichkeiten spart. Und ja, also ich kann verstehen, was man daran kritisiert oder dass man das irgendwie komisch findet, dass da Milliardäre jetzt da so ein Wettrennen machen. Aber,
wer sonst,
mal,
also außer
ja,
Milliardäre. Ne?
Also vorher war es Russland und die USA und ob das jetzt viel besser war, also es braucht wahrscheinlich diesen Wettkampfgedanken, um den, ja, um voranzukommen. Und das ist irgendwie, wenn man jetzt immer denken würde, was soll man da oben im Weltall da, was soll das denn? Mit der Denke würden wir immer noch auf den Bäumen leben, ne?
So sieht das aus, das will ich voll und ganz unterstreichen und sehe ich exakt genauso. Ich finde aber so, ich glaube, das, was ich meinte, ist so diese ganze Stimmung, die darum gerade entsteht und diese ganzen Bilder, die man da teilweise so sieht und so irgendwas daran, denke ich mir, oh, ist schön, dass ich nicht dabei war, so. So ist es eher, dass ich immer so denke, also so, ich hätte jetzt keinen Bock mit denen so zu fachsimpeln über die neueste Rakete, so. Wenn die dann da so rumstehen und dann so oder so, als wenn, also weißt du, es ist, sowas gibt's auch, wenn so Männer um so ein Auto herumlaufen. Obwohl ich grundsätzlich Fan bin, liegt mir das dann doch fern. Und ich denke immer die ganze Zeit, wenn ich das so sehe, ja, ist gut, dass sie das machen, aber ich würde auch mal irgendwie so mitfliegen, aber so in dieser Stimmung, in der die da gerade so sind, da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf.
Aber du würdest mitfliegen.
Ja, ich würde überall mitfliegen. Also das, klar, weil mich das total interessiert. Also ich wäre natürlich angemessen neugierig bin ich da.
Also ich habe mir nur gedacht, ich habe das Bild gesehen, wie die in dieser Kapsel da drin sitzen. Und das sieht fast aus wie Zugreisen. Und ich habe mir dann gedacht, Klaas, du kannst das wahrscheinlich bestätigen, wenn wir geflogen sind, und wir sind viel geflogen, dann bin ich recht still und will meine Ruhe. Ne? Auf gar keinen Fall irgendein Nebenmann, der mich vollquasselt. So,
ja, es passiert aber oft.
Ja, ich weiß, das passiert eigentlich immer. Ne? Und da würde ich es genauso machen. Ich würde da irgendwie, würde ich noch so ein bisschen Smalltalk halten auf dem Weg zur Rakete und dann aber die AirPods rein. Ne? Und dann wäre mir alles egal. Dann würde ich nur noch aus dem Fenster gucken und hoffen, dass mich niemand anspricht. Dann gucke ich mir das alles mal von oben an. Ein bisschen schwerelos, mal kurz abschnallen und dann wäre es, also ich würde sofort mitmachen.
Welches Lied würdest du hören, wenn du da hochgeschossen würdest? Also auf deinem AirPod, welcher Song würde laufen?
Ach du lieber Gott. Ja, das kommt jetzt so, dass da müsste ich mal in der Library, müsste ich mal durchgucken.
Achim Reichelt, Aloha.
Ja, genau. Also ich glaube...
Guten Morgen, liebe Sorgen von Jürgen von der Lippe.
Ja. Wusstet ihr, dass die so ein, die haben extra einen Song komponiert, mit dem sie auch, die hatten ja so Kopfhörer auch auf, also auch so AirPods drin. Und da haben die den Song zur Mission gehört. Das fand ich schon richtig scheiße.
Hatten die ihren eigenen Hit praktisch dabei?
Ja.
Von Luna.
Ja, aber wirklich von irgendeinem DJ, den kann ich jetzt auch nicht, aber das wurde extra, ich habe mir den Livestream da angeguckt, da wurde gesagt, dass die jetzt alle diesen Song hören.
Das meine ich.
Das
dieses
ist scheiße.
Auch so diesen drei Opas dabei zugucken, wie sie so Geschichte schreiben, ne? Boah, wie unangenehm, ey.
Also ich muss sagen, ich würde tatsächlich aus einem Grund nicht mitfliegen, weil ich irgendwie glaube, das gehört irgendwie auch so zum Lauf der Welt, zum Lauf der Dinge, ein Ding explodiert beim Flug. So hart es klingt. Ich glaube, ein so ein Ding explodiert und in dem will ich nur wirklich nicht drin sitzen. Also ich würde da jetzt Minimum noch 20 Jahre warten.
20 Jahre? Das ist
doch
aber sehr lang.
20 Jahre. Du steigst uns als Held ein und kommst als Asche wieder. Darauf hätte ich echt keinen Bock.
Also bis die S-Version da ist quasi.
Genau, bis das ausgereift ist, das Update vom Update vom Update und bis da wirklich jetzt schon mal so ein paar Arschlöcher sicher wieder runtergekommen sind. Erst dann, weil
also
es
da
ist
hätte
ja wirklich
ich
so,
tatsächlich
wo war der Flug, wo irgendwie so ein lieber Schäferhund drin saß oder erstmal wenigstens 2 Marienkäfer oder so, das hat so alles nicht gegeben. Die haben doch wirklich da direkt mit Branson, haben die doch losgetestet.
Ja, das war
ja aber die sind sich ja auch, also ich meine, von Musk ist schon genug explodiert jetzt für deinen Seelenfrieden. Und ich glaube aber, Also ich würde das machen, und zwar, weil ich das Gefühl habe, die Meldung, die dann daraus erfolgt, die schlägt so ein bisschen meine Todesangst. Also ich habe mehr Angst davor, dass es irgendwie heißt, ist beim Gardinenaufhängen von der Leiter gefallen. ansonsten aber sehr glamouröser Typ.
Also das wäre dir, weil du würdest dir auch noch einen coolen Tod einkaufen.
Naja, also ich würde zumindest denken,
die James Dean Packung. Naja,
there's no bad PR und alles besser als irgendwie unglücklich auf ein Geodreieck zu stürzen.
Jetzt nochmal die alles.
Du weißt ja schon, dass du qua deines Berufes, ne, kann es wirklich noch passieren, dass du am Ende in so einer Rakete sitzt und dann wirst du daran zurückdenken, was du gerade erzählt hast, ne? Dass das ja, ja ganz klar okay geht, wenn du da irgendwie verglühst.
Genau, du, gesagt, Klasse, wir legen nämlich schon im Kollegenkreis Sehnsucht zusammen. Wir legen schon im Kollegenkreis zusammen. Jeder aus dem Sekretariat, die Kollegen und Kolleginnen, jeder in der Firma legt gerade so einen kleinen Euro in so eine Rakete rein, damit du da mal mitfahren darfst.
Ja. Okay, dann weiß ich ja, was, also wenn euch das so viel wert ist, dass ihr, dass ich alle Kollegen wirklich noch so vom Munde absparen, dass ich endlich in die Luft geschossen werde.
Welcher Moderator wird da als erstes hochfliegen?
Kai Pflaume.
Markus Lanz.
Okay.
Oh, ihr habt recht. Ja, es ist doch eher Markus Lanz.
Ja.
Sehr, sehr gute Frage, Schmidt. Ja, weil, also man muss vielleicht erklären, warum. Wie kommen wir auf die Idee? Weil er so ehrgeizig ist, oder?
Naja, und Joey Kelly wird schon oben warten.
Nein, der
er wird es mit Joey Kelly natürlich machen.
Ja, aber die wissen ja auch, die schießen Joey Kelly da hoch und was dann so rüberkommt an Erlebnisberichten, wird relativ dünn.
Genau, der kommt zurück und sagt, wie war's? Gut.
War gut. War
hab
gut
einen neuen Werbepartner auf der Jeans und das ja war's, ne?
Mhm. Taxofit jetzt auch im Weltraum.
Ach ja.
Ja, du musst eigentlich jemanden haben, der das gut beschreiben kann, ja, der das vielleicht auch so ein bisschen mit zu viel Heldensoße bekleckert. Und da ist Markus Lanz schon ganz gut. Ich würde mich freuen, wenn man jetzt als Ausgleich zu so einem scharfsinnigen Analysten wie Markus Lanz, der natürlich auch ähnlich wie in seinen Amerika-Dokus auch so ein bisschen kritisch drauf schaut. Ja. Fände ich es auch gut, wenn die noch jemanden wie Helge Timmerberg hinterher schießen, der da oben erstmal einen raucht und mal guckt, wie sich das so verhält.
Ja, auch gut. Aber wir sind irgendwie, was gegen Lanz spricht, es ist so ein klassisches RTL-Ding, ne? Da muss irgendwie RTL, der große Weltraum, die Weltraumwoche und dann gibt es den Weltraumabend.
Es ist Peter Klöppel. Es ist Peter Klöppel. Ja. Und der nimmt aber
der
noch
andere,
Ross Anthony
der neue
mit.
Peter Klöppel.
Habe Kerkeling.
Mike Mäuser.
Ja, richtig, ja.
Nein, es ist Peter Klöppel. Nein, es ist wirklich Peter Klöppel mit Pietro Lombardi und Podolski. Die drei fahren ins Weltall. Das ist so. Und Silvi Mais ist noch dabei, hat eine neue Kollektion auch mit, die präsentiert sie dann in der Schwerelosigkeit, so ein paar Sonnenbrillen und so. Also genauso wird es sein.
Was, apropos, was sagt ihr denn zu der Personalie Poldi beim Supertalent?
Ja, also finde ich erstmal gut. Also warum nicht? Soll er mal sitzen und kann bestimmt gut überlegen, ob andere Leute zum Beispiel gute Talente haben.
Ja, was sagst du denn, Schmitty? Also ich war enttäuscht von unserem Poldi.
Von Poldi bist du enttäuscht?
Ja, ich bin nicht enttäuscht. Weil ich finde, solange Poldi die richtigen Sachen macht, da eine Dönerbude, da ein bisschen Eis in Köln und ansonsten sich rar machen, ja, da hat er wirklich die Chance noch, seinen Heldenstatus lange zu konservieren.
Quatsch.
Wenn er da jetzt in so einer Jury sitzt, von
Held,
so einer Prollshow.
Du bist doch nicht hier konserviert, wenn du eine Dönerbude aufmachst in Köln. Alter.
Nein, das ist aber alles so sympathisch.
Und ansonsten, der hat schon immer davon gelebt, dass er ein, sagen wir mal, ein loses Mundwerk hat und so ein bisschen sympathisch da rumschnacken kann. Und ist doch vollkommen klar, dass der jetzt keiner ist, der Unternehmer in Köln ist oder was. Das ist dann
also erstens ist er ein sehr erfolgreicher Unternehmer,
also
mit seinen Dönern und mit seinem Eis. Und zweitens ist er jetzt ja nicht darauf angewiesen. Da ist er nicht darauf angewiesen, jetzt noch irgendwie zu überlegen, wie kann ich jetzt noch meinen Lebensunterhalt verdienen? Ich habe ein loses Mundwerk ab zum Fernsehen, sondern der ist stinkereich und hat es nicht nötig. Und dann, finde ich, muss man sich dann zu RTL setzen und da irgendwie einer einbeinigen Oma mit einem einbeinigen Hund sagen, dass er doch beschissen durch den Ring gesprungen ist. Also das ist doch jetzt, das kann doch jetzt keine Karriereplanung sein.
Ja, aber du, was bei dir vollkommen ausgeschlossen ist, Jakob, in deiner Welt, dass man irgendwas macht, obwohl man viel Geld hat. Dass man irgendwas macht, weil es einem Spaß macht.
Das Richtige. Man sucht sich dann besonders die richtigen Projekte aus.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. N-O-N-G-S-H-I-M, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln. So, ja. Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Du bist heute auch ein bisschen so ein kleiner Meckerschmitty, ne?
Warum?
Das ist so, ja, deine Punk-Attitüde da alleine im Studio. Ja, Moment. Da deine Punk-Attitüde da, jetzt hast du da irgendwie alles da, irgendwie alle Stühle vertauscht und irgendwie alle Mikros umgedreht und jetzt weißt du nicht mehr, wo du noch mehr Chaos anrichten sollst. Und da bist du immer, meckerst du uns hier ganz schön an. Weil ich glaube nämlich auch, also es gibt zwei Dinge, ja. Zum einen denke ich, das, was Gottschalk immer gesagt hat, der gesagt hat, um sich den Legendenstatus zu erhalten, soll ich jetzt also still und leise irgendwo sterben, damit mein Ansehen nicht bekleckert wird, obwohl es mir doch eigentlich Spaß macht, auf einer Bühne zu stehen. Das Ding verstehe ich. Aber auf der anderen Seite ist das Letzte, was man machen sollte, wenn man bekannt ist für ein sogenanntes loses Mundwerk, ist das Letzte, was man machen sollte, zu RTL zu gehen.
Ja, was denn sonst?
Naja, zu Hause bleiben und die scheiß Dönerbude aufmachen und das Maul halten. Ich habe letztens gesehen, unser goldener Umberto-Preisträger, hier, wie heißt er noch? Hier,
Kevin Großkreuz.
Kevin Großkreuz, genau. Ja, so heißt er, bei Instagram. Mhm. Und der hat jetzt auch das Influencer-Marketing für sich entdeckt und er hat ja damals den goldenen Umberto bekommen für seinen einen Satz in der Mentos-Werbung. Ne?
Ja.
Da bleibt man die ganze Halbzeit mit cool, ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ja. So, und da haben ja wohl also eine Menge Regisseure und viele Leute von den Agenturen und vom sogenannten Kunden auf ihn eingewirkt und bei einem hochprofessionellen Dreh halt 400 Mal den Satz gemacht, da bleibt man die ganze Halbzeit mit cool. Und das, was er dann am Ende, was dann genommen wurde, das war das Beste.
Ja.
Das Beste von all dem, was an dem ganzen Tag da eingesprochen wurde. Jetzt ist es aber so, die Welt hat sich weitergedreht und mittlerweile braucht man nicht mehr dieses Riesenteam und Menschen, die dann kontrollieren und so, sondern man kann einfach so Werbung machen auf seinem eigenen Social-Media-Account. Und das, muss man sagen, ist doch mal, das ist es doch mal wert, da mal vorbeizuschauen. Ich weiß nicht, ob das noch online ist, ich habe es irgendwo gespeichert. Er macht da nichts Besonderes, er hat da irgendwie so eine Maschine, damit verwirre ich jetzt übrigens wieder euren Werbealgorithmus, das kriegt ihr jetzt alle angezeigt, das ist irgendwie so eine Art Pistole mit so einem Knopf oben drauf und damit kann man sich selber massieren. Das ist wohl super.
Habe ich auch.
Ja, ja, genau.
Das ist gut eigentlich. Ja.
Das hast du wirklich auch.
Das habe ich auch, ja. So. Das ist herrlich. Ja.
Und da, wie
heißt
dafür
das nochmal?
Das sage ich jetzt nicht. Aber ich weiß, wie es heißt, aber ich sage es nicht. Und dafür macht er Werbung. Und das macht so einen Spaß. Alleine für die herzliche Art, wie er das bewirbt. Das ist der Hammer. Möchte ich es kaufen. Wirklich, also das ist wirklich das Allerschönste. Und wenn wir irgendwo noch einen alten goldenen Umberto haben oder wenigstens einen silbernen, dann würde ich wirklich nochmal im Archiv oder im Keller schauen, ob wir den vielleicht, wenn das hier so weitergeht mit dem Influencer-Dasein von Kevin Großkreuz, ob wir da nicht nochmal was verleihen müssen.
Oh.
Naja. Oh, dann muss ich sofort folgen.
Gehst du jetzt gerade in Instagram und folgst ihm?
Nein, ich will es mir einfach merken, dass ich ihm folgen muss, weil das klingt nach richtigen Leckerbissen, die ich da abschreiben kann.
Alba, wir halten fest, ihr findet es nicht so gut, dass er da mitmacht bei dem Supertalent da. Der Polen.
Ja, ich finde, der könnte viel lieber bei Joko im Quiz sitzen. Das wäre schön. Da würde ich sagen, super Idee. Ansonsten, ist das Supertalent. Ja, Moment, ich bin noch zu jung, um mich jetzt da so aus dem Fenster zu lehnen. Wer weiß, wo die Karriere noch hingeht. Also nee, ist super. Ist eine klasse Sendung. Gibt's nichts dran auszusetzen.
Ich finde, es ist richtig eine richtige bekackte Sendung. Es ist richtig so eine Großraumdisco als Fernsehsendung. Vor allen Dingen, wo eben auch, und das nehme ich den richtig übel, das Prinzip Standing Ovations komplett kaputt gemacht wurde durch so eine komische inflationäre Nutzung von Standing Ovations. Also da reicht es ja teilweise, dass einer irgendwie den Mikrofonständer findet, damit das Publikum in Köln-Ossendorf begeistert vom Stuhl aufsteht und es sie von den Sitzen reißt. Und all das, diese ganze Autoscooterhaftigkeit dieser Sendung, finde ich einfach ganz unerträglich. Und jeder, der da sitzen muss, und ich erinnere mich noch an die toten Augen von Thomas Gottschalk, als er da hinter so einem Flamejet da saß, hinter so einer Pyrokanone und irgendwie dachte, lieber Gott, lass Abend werden.
Ja, also. Ich denke, was ich da so spannend finde beim Supertalent, das ist ja so das Eindeutschen von einer amerikanischen Zuschauerschaft. Also im Grunde haben wir ja so, das haben die ja auch im Grunde, die sehen das bei America's Got Talent, heißt das glaube ich in den USA, dass da, wie es für die Amis gang und gäbe ist, ne, da wird sich richtig begeistert, da springen die auf, da werden Freudentänzer aufgeführt im Publikum. Das haben die da gesehen und haben gedacht, das müssen wir aber übertragen, weil das ist ja glamourös und das ist ja Amerika und das ist ja irgendwie so Show, Show, Show. Und dann haben die das, die haben halt auch nur das deutsche Material da zur Verfügung im Zuschauerraum. Und dann müssen die aber trotzdem irgendwie so Pickups machen, also so auch Nahaufnahmen oder einzelne Zuschauer abfilmen, die wirklich mit einer Begeisterung wie in einem US-Fernsehstudio aufstehen und hier so, yeah, ja, 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 ne, und rumschreien. Und das kauft man halt zu keiner Sekunde ab, dass da auch nur ansatzweise irgendwas echt ist.
Wobei, sowas haben wir ja.
Dreiviertelhosen da, ey.
Aber sowas Ähnliches haben wir vergleichbar auch schon in unserer Show wieder gehabt, Schmidt. Ich will euch beide kurz erinnern. Es gab ja mal die Show Mein bester Feind. Und da ging es ja immer darum, dass die Frage war, ist der eine Freund bereit, für den anderen etwas Außergewöhnliches zu tun, um ihre Freundschaft so auf die Probe zu stellen. Also wenn der eine für den anderen vom Hochhaus springt, dann ist klar, das ist ein echter Freund. Denn er, der Springer, der seine Angst überwundert, bekommt nichts. Und der andere bekommt dafür die Chance auf einen sensationellen Preis. Das war in der Zeit waren es immer ganz schöne Oldtimer. Und das im Zusammenhang mit einem Parcours musste erledigt werden, dann in der großen Show. Vorher gab es einen Einspieler, wo die Aufgabe abgebildet worden ist. Es hat immer großen Spaß gemacht, das zu produzieren. Und wir hatten da eigentlich immer besonders sympathische Kandidaten. Häufig sind so Fernsehshow-Kandidaten irgendwie tatsächlich so irgendwie alle gleich und irgendwie alle so gelackt. Und irgendwie ist es gelungen, das ist wahrscheinlich vor allen Dingen unserer lieben Kollegin Sophie zu verdanken, da Leute in ganz Deutschland rauszusuchen, die irgendwie normaler, netter und irgendwie cool sind. Sogar so cool, dass wir häufig dann bei den Aftershow-Partys mit denen dann noch gerne gefeiert und getrunken haben, weil es einfach irgendwie nette Menschen waren. Und diese Menschen mussten aber vor der großen Show, die ja zum Teil dann damals, weiß ich noch, im Flughafen Tempelhof aufgezeichnet wurde, also in einem riesigen Flughafenhangar, alles gigantisch groß, und die waren natürlich entsprechend aufgeregt. Und dann hat sich ein neuer Begriff entwickelt, nämlich, Schmidti, du wirst dich genau erinnern, das sogenannte Amerikanisieren. Ja. Das heißt, es gab dann zwei Kollegen, nämlich Sophie und Linda, die sind dann vor der Sendung zu denen gegangen, um die zu amerikanisieren. Und was hieß das genau, Schmidti? Kannst du das mal zusammenfassen?
Naja, man hat halt in dem, also ich glaube, das war so ein Mix aus hier mal ein Gläschen Sekt. Und hier ist ja alles.
Ein Gläschen Sekt war auf jeden Fall ein Baustein, richtig, ja.
Wir sind hier alle nur Buddies, ja. Und also eine Atmosphäre schaffen, in denen die möglichst sie selbst sein können. Das Problem ist aber, also die müssen halt aufdrehen, aber was nicht verziehen wird in Deutschland, und das vielleicht auch zu Recht, ist das Überdrehen. Also wenn, ich habe so den Eindruck, wenn man einem Zuschauerkandidat oder einer Kandidatin ansieht oder anmerkt, dass sie es zu sehr will.
Die ist dann zu gierig auf den Sieg oder den Preis.
Zu gierig auf den Sieg, zu witzig sein will. Am Ende den Moderator noch mit Witzen schlagen und noch eine Pointe nachreichen und so. Das fliegt dir um die Ohren. Du musst also, das ist der schwerste Job, den man in Deutschland vergeben kann, ist Zuschauerkandidat zu sein.
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen auch, weil es gibt so Leute, ihr erinnert euch bestimmt noch an hier Hans Martin und
Hass
so. Der war natürlich besonders, Hass Martin wurde er dann genannt. Der war natürlich besonders unsympathisch. Aber das gibt es auch in kleineren Abstufungen. Aber an dem kann man sehen, wie es wird, wenn das total extrem dann rüberkommt. Was zum Beispiel auch so ein Punkt ist,
warte mal, Klaas, der war Kandidat damals bei Schlag den Raab, ne?
Und bei Schlag den Raab, genau,
so,
und der war sehr verbissen. Und
super verbissen.
Genau, und der wollte es auch wissen und so. Aber selbst in kleineren Dosen, und damit hast du vollkommen recht, also nicht zu nerven und trotzdem irgendwie anfassbar zu bleiben, ja? Also irgendwie so erkennbar zu sein als Mensch und als Charakter, das ist ja immer wichtig, weil sonst ist einem der Kandidat auch schnell mal egal. Diese durchgestylten Sportstudenten, die mehr oder weniger alle gleich aussehen, sind irgendwie 27, sind entweder Sportstudenten oder Polizisten oder so, genau. Ziehen dann da irgendwie sowas durch wie so Triathleten und am Ende denkt man, ja, jetzt hat er eine Million, toll, aber wer war das jetzt eigentlich nochmal? Ja, das heißt also, genau, dieser schmale Grat und was auch mal schwierig ist, sich selber Mut zu sprechen und zwar laut aussprechen. Immer so sagen, du schaffst das. Jetzt machst du ihn fertig. Ja. Jetzt klappt das.
Auch zu
jetzt
laut
komm noch einmal
mit so einer Bäckerfrau.
Reiß dich zusammen.
So ein richtiges Ja. Auch sehr unsympathisch. Aber auch unsympathisch und deswegen, das zeigt, wie schwierig es ist, ein guter TV-Show-Kandidat zu sein, ist zu cool sein. So nach dem Motto, ach Leute, was soll mir hier schon passieren? Kurbel mal den Käse runter und ich gebe hier drei Antworten. Ich mache das für euch. Ne? Auch scheiße. Ja.
Man muss so ein bisschen, zumindest also eine Aufregung muss man spüren lassen, weil ich glaube, als Zuschauer nimmt man es dann ein bisschen so wahr, dass man nimmt ihn als einer von sich selbst, also so würde man sich auch verhalten. Man wäre natürlich aufgeregt, wenn man da neben Gottschalk sitzt oder neben Elias Mbarek, wenn man jetzt bei Wer steht mir die Show ist oder neben Paulina, dann wäre man aufgeregt und ich glaube, man findet es schon verdächtig, wenn dann einer da so sitzt, als wäre er irgendwie bei guten Freunden zum Abendessen. So, und dann, also so eine gewisse Aufregung ausstrahlen, aber gleichzeitig da nicht so, auch nicht untergehen. Also wirklich, wirklich, man könnte mir alles Geld der Welt bieten, ich würde das niemals machen. Aber ich habe große Bewunderung für jeden, der sich das traut. Und unter anderem eine, wenn wir schon bei Wer steht mir die Show sind, in der ersten Staffel, da war eine sehr, sehr sympathische Kandidatin, das war Luisa, die hat das mit Bravour gemacht, alles,
gleich
was wir
gerade aufgezählt
haben.
Gleich in der ersten Sendung.
Gleich in der ersten Sendung. War super sympathisch, war aufgeregt, aber irgendwie trotzdem irgendwie auch gut im Rennen um die Show. Und die ist jetzt tatsächlich bei uns auch bei der Florida Praktikantin und macht da jetzt, arbeitet an den Shows mit. Da freuen wir uns sehr drüber.
Ja, das funktioniert. Ich glaube, wie du ganz eingangs gesagt hast, es kommt eben darauf an, dass man halt sich die Leute, so wie man das ja auch machen würde mit Mitarbeitern und so, dass man sich einfach genau anschaut, mit wem hat man es da zu tun, weil am Ende wird man zurückgeworfen darauf, dass man so sein muss, wie man eben ist. Und das ist eben bei nicht jedem Menschen immer ein guter Tipp.
Ja, gibt es auch bei, wenn man so an Jauch denkt, und Wer wird Millionär, gibt es da auch so.
Muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ja.
Habt ihr da auch so Lieblingskandidaten? Also was zeichnet einen sehr guten Wer wird Millionär-Kandidaten oder Kandidatin aus?
Also ich bin ja Fan von einem, ich vergesse mal, wie der heißt, aber der hat irgendwann mal Geld gewonnen bei Günther Jauch und jetzt ist der auch so wie ein
Die Quasselstrippe vom Jauch, Aaron Troschke.
Nicht Aaron.
Was?
Aaron
kennen
wir natürlich.
Gegen Aaron, ne? Schöne Grüße.
Nee, ich liebe Aaron. Also wenn sich einer ganz, also wenn es praktisch draußen in der Branche der Arschzusammentackerer irgendwie Nachwuchs gibt, da freue ich mich natürlich, dass also
Nein, du meinst Leon Winscheid.
Ich meine Leon Winscheid, der hat einen sehr guten Podcast, ne? Finde ich, der heißt In extremen Köpfen. Und den finde ich total, den höre ich sehr gerne. Und der ist doch auch daher, oder wie ist das dann?
Der ist auch daher, aber den fand ich fast zu langweilig, weil der war genügend intelligent, genügend gute Manieren, genügend alles. Also ich finde es dann spannend, wenn irgendjemand so ein bisschen aus der Norm, also bei Jauch, da hasse ich gerne auch die Kandidaten. Das finde ich okay. Das ist was anderes als in so einer Show wie Schlag den Raab oder so, wo ich es dann irgendwie nicht über die Länge auch nicht ertragen habe, wenn ich den oder sie unsympathisch fand. Aber bei Jauch so eine verrückte Lehrerin, so mit so ein bisschen
ja,
Esoterik-Touch.
Mit so einer bunten Brille, ja. Die ganz oft sagt, aber Herr Jauch, aber Herr Jauch. Hey, auch jetzt geben Sie mir mal einen Tipp und so. Oder oh, könnte ich auch sofort vor. Da kriege ich auch so einen richtigen Hass.
Aber ich glaube, die hasst er auch.
Der Tod und Teufel.
Die hasst er auch. Die kriegen ja, auch immer raus. Immer wenn die sagen, jetzt geben Sie mir mal einen Tipp, Herr Jauch. Wumm.
Ja. Ja.
Ja, also ist das sogenannte Abjauchen, was die Leute da nicht machen
ja.
dürfen?
Ja.
Ja, man
dürfen,
darf nicht so oft
die dürfen
hey
ihn nicht
sagen.
Abjauchen, oder? Also als
ja, man,
Kandidat
genau,
bei darf Millionär ihn, darf man kein Abjaucher werden.
Ja, man, vor allen Dingen, weißt du, wie man das definiert? So dieses, das Abjauchen ist, wenn man. Günther Jauch ist ja ohne Frage, hat er einen gewissen Kultstatus, gerade in der Rolle als Moderator von Wer wird Millionär. Und da hat das natürlich auch seine 100-jährige Geschichte. Aber als Kandidat darf man nicht vor Ort diese Kultigkeit von Jauch so bespielen. So, man darf nicht sowas sagen wie, setzen Sie sich doch mal auf meinen Stuhl und gucken Sie mal hier, um so ein, selber so einen besonderen Kultmoment zu kreieren. Man muss da einfach so ein bisschen sachlich nüchtern sein und man muss Eigenschaften mitbringen, die Herrn Jauch auch interessieren. Und ich glaube fest, dass wenn man es dort auf den Stuhl schafft oder überhaupt bis in die Auswahl, man muss sich richtig überlegen, dass man so einen Charakter mitbringt für die Sendung, der dort interessant sein könnte. Das heißt, man muss irgendwie sagen, ich habe schon mal Obdachlose mit Suppe versorgt beim Fallschirmspringen. Dass Jauch dann diese Geschichte abfragen kann. Da muss man die ganz bescheiden erzählen. Und da muss man so ein paar Ecken und Kanten. Was machen Sie mit dem Geld? Ich kaufe von dem Geld einen alten Hubschrauber in Venezuela. Aber weißt du, dass du so richtig
das
weißt,
bei dem
er
Leon
kann
Lynch
über
halt
die
der
Werbe.
Fall. Der hat so ein
exakt,
Boot
exakt, das war
gekauft,
ja seine Geschichte,
so
genau.
Schiff hat er.
Ja, das hat er doch aber auch Günther Jauch genannt.
Ja,
Günther,
und das ist
genau, und Jauch
Story,
war auch bei der Bootstaufe.
So
und das sind Geschichten, wo ja. der Jauch auch merkt, okay, die Geschichte, die kann man schön nach der ersten Werbung platzieren, wenn es wichtig ist, dass die Leute dranbleiben. Dann weiß ja auch, okay, der hat noch eine Geschichte, da schreibt morgen die Bild drüber, wenn der auch 250.000 gewinnt. Und so musst du es natürlich angehen.
Ja, absolut. Man muss sich das eigentlich vorher überlegen, so ähnlich, genau, das ist, früher gab es immer so Leute, deren Job war es, also weit bevor es so viele verschiedene Fernsehshows gab und so, habe ich immer ganz fasziniert im Fernsehen manchmal Berichte gesehen oder auch in der Zeitung tatsächlich gelesen über so professionelle Glückspilze, die immer ihren Briefkasten an der Ecke geputzt haben, weil sie bei jedem Preisausschreiben mitgemacht haben, da haben die zu Hause mal stolz gezeigt, was sie schon alles gewonnen haben. Irgendwelche Kaffeemaschinen und Brotschneidemaschinen und Tupperware noch und nöcher, irgendwelche Töpfe und Pfannen und Schia und so, weißt du, so Zeug, was überhaupt nicht zusammenpasst. Und das haben die alles dann so im Wohnzimmer aufgebaut als ihre Lebensleistung. Das haben die dann also von wirklich mit professioneller Akribie alles zusammengesucht, was man überhaupt nur gewinnen kann in Deutschland, beim Radio, bei den Fernsehzeitungen und sonst wo. Und das ist natürlich ein bisschen vorbei, ne? Dass man da also da noch eine Briefmarke draufklebt und da seinen Briefkasten auch einmal die Woche putzt als so kleines Ritual. Ne? Das ist ja der Glücksbriefkasten und so.
Habe ich das mal erzählt, dass mein Vater auch so ein professioneller Glückspilz war, dass der bei diesem ganzen unseriösen Glücksspiel mitgemacht hat, aber der hat dann nicht auf den Gewinn gewartet, sondern er hat sich da überall angemeldet, es kamen immer diese ganzen unseriösen Kaffeefahrtschreiben und dann hat er gesucht nach Fehlern in der Gewinnauslobung und hat die dann auf den Gewinn verklagt. Und hat
daher
so
hast du das.
10.000 Euro gewonnen.
Jetzt wird alles
hat so 10.000
klar.
Euro gewonnen. Ja, na klar, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber so hat mein Vater da einen riesen Spaß dran gehabt. Er hat gesagt, sie haben gewonnen. Er hat gesagt, ah, falsche Formulierung. Anwalt angerufen, zack, 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 10.000 Euro gewonnen.
Wirklich wahr?
Ja, weil er hatte Spaß daran, diese unseriösen Arschlöcher, die Gewinnspiele machen, um eigentlich Rentner abzuzocken, was ja wirklich so ist. Ne? Da wirst du als Rentner richtig gemein eigentlich abgezockt und damit verdienen die viel Geld. Die wiederum zu verklagen, war für ihn war.
Aber hat er
es
nur darauf beschränkt oder war das so generell, hat er so jeden in
Nee, der war jetzt kein Knöllchen-Klaus, sondern der hat wirklich nur Spaß dran gehabt, diese Gewinnspiel-Heinis praktisch, die einen verarschen wollen, zurückzuverarschen. Und das war ein einträgliches Geschäft.
Und woher hatte er das Wissen? Und dann, weil da musste er wirklich so in die Tiefen gehen, ne? Also, oder
ja,
hat er
das
generell zu Anwälten geschickt?
Nein, der hatte da Spaß und er wusste irgendwann, worauf man achten muss und hat das dann einfach weitergeschickt. Und so konnte ich dann in Harvard studieren, Spitti, wie du weißt.
Oh, das ist so lund. Ne? Das ist wirklich, das ist
ja,
so
absolut,
lund.
Ja, absolut, ja. Prädikat.
Aber es ist, man kommt eben dann doch schon auch irgendwo nach seinem Vater. Wenn ich jetzt überlege, was für krumme Dinger mein Vater so gedreht hat als Kind. Als
ist
Kind
los
ist
mit
das.
Euch, ey?
Naja, als Sind Kind kann man das ja nicht so.
In der Familie groß geworden?
Naja, nee. Bei dir ja eher das Gegenteil, aber bei mir ist ja so, als Kind erkennst du das ja nicht als krummes Ding, ne? Aber das war zum Beispiel so, mein Vater hat jetzt, ich sag mal, im Großraum im Außendienst gearbeitet und er hatte sehr viele Produkte irgendwie zu Hause von dieser Firma, wo er gearbeitet hat und die musste der, glaube ich, irgendwie für Kunden, konnte er erst dann weitergeben und so weiter und da hatte er so ein gewisses Budget. Was der aber gemacht hat, jetzt im Nachhinein verstehe ich das natürlich, der hat dieses Zeug, was er da irgendwie ja auch so als Vertragsmasse so bekommen hat,
also
als
so
Verhandlungsmasse.
Wie Proben oder was?
Ja, so, aber halt viel, viel mehr. Und das hat der dann in so einem Zweitgeschäft einfach auch selber verkauft, so mehr oder weniger aus dem Keller raus. Und das ist mir auch viel später erst aufgefallen. Der hatte so einen Kumpel, der hatte so einen Sonderposten, das war so eine hier Rudis Resterampe mäßig. Ne?
Ja.
Und das war auch so ein Ganove. Und die zwei, die haben sich dann immer getroffen und haben dann da so Deals gemacht. Und dann musste ich immer mit, weil das ist natürlich mal außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Das heißt, ich saß allein zu Hause rum. Dann hieß es, Klaas, wir müssen nochmal los. Wir fahren zu Uli. Dann sage ich, sehr gut. Und dann sind wir also zu Uli gefahren. Und dann war das so, Uli hat dann da kartonweise irgendwas aus dem Kofferraum geholt, während mein Vater und ich dann da, also nur mein Vater, rauchend neben dem Auto standen, während das so hinten ausgeladen wurde am Lieferanteneingang von Ulis Resterampe. Und dann durfte ich dann zum Beispiel, hat dann Uli immer gesagt, na, das hat ja wieder gut geklappt, dann komm mal mit. So, und dann durfte ich mir entweder Süßigkeiten aussuchen, so viel ich wollte, in seinem Schrottlager da. Oder ich durfte in so einen Container, der einmal im Jahr kam, immer so kurz vor Silvester, wo nur Silvesterfeuerwerk drin war.
Nee, wie
also
geil.
Ein riesengroßer, und da stand ich drin, das Ding, wenn ich da, also wie gesagt, mein Vater rauchend davor und mach hinne so, ne? Wenn der auch nur einen Funken da reingemacht hätte, wäre ich mitsamt dem ganzen Stadtteil in Oldenburg explodiert. Aber ich durfte mich da eindecken und ich kam also wirklich besser bewaffnet als die Nationale Volksarmee, kam ich da wieder raus und habe das Ganze dann zu Hause wieder gehortet. Und das waren so die kleinen Deals. Und irgendwann hatten wir, da war ich schon älter, bin ich da mit meinem Vater rumgefahren und da hatten wir so absurd viele frei verkäufliche Arzneimittel, die wir irgendwie so Leuten bringen mussten. Das hatte mit der Firma von meinem Vater gar nichts zu tun. Wie so ein Guy Ritchie-artiges Verbrecher-Duo.
Aber sind wir, jetzt stellt sich für mich die Frage an unsere eigene Biografie, sind wir zu glatt? Sind wir zu konform?
Ja. Also,
wie können wir mehr Kriminalität wagen?
Ich glaube, wenn man jetzt so euphemistisch das sieht und sagt, das sind so dieses Lebenskünstler-Gen, ne? Dass man aus jeder Gelegenheit nochmal ein bisschen Geld rausquetscht und hier und das und dies. Ne? Das hatte mein Vater zu 0%. Also 0%. Der hat in seinem Leben noch nie ein Geschäft neben seiner Lehrertätigkeit gemacht. Der hat auch nie jemanden übers Ohr gehauen. Der hat nie irgendwas falsch bei der Versicherung angegeben oder sonstiges. Wirklich 100% korrekt. Und das ist bei mir in dem Fall auch. Also ich käme nie auf die Idee, weil mir das Ganze, das wäre mir viel zu stressig, dann am Ende, selbst wenn es nur irgendwas ist, was ich telefonisch erledigen müsste und müsste da jemanden ins Ohr lügen. Das wäre mir schon zu stressig, weil ich mir denken würde, dann sagt er, nee, das gibt's nicht, das ist ja gelogen oder das ist ja irgendwie, das entspricht ja nicht der Wahrheit, dann das wäre viel zu viel Stress. Ich mache das alles korrekt. Keine Bescheißereien bei mir.
Ja, okay. Also es das heißt, selbst wenn mal der Staat denkt, dass du mit einem Telefon am Steuer saßt und das gar nicht so war, dann würdest du da praktisch nicht für deine Rechte eintreten.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das, alles, was du beschreibst, also nee, nicht du, aber was man da so drumherum hört, wenn man das macht, ja, wenn man das irgendwie versucht, da rauszuklagen, das klingt nach so viel Stress, dass es mir die Geldstrafe gar nicht wert sein kann.
Aber können wir drei denn mal ein bisschen mehr Kriminalität wagen? Jetzt zum Beispiel auch im Urlaub. Also gibt es da nicht Möglichkeiten?
Also du bist da schon weit, Jakob.
Was? Wie
du
bitte?
Bist da schon weit, ne?
Also
du
ich bin
warst
da immer
schon
am,
vor, du
immer am
schon
Grundgesetz da. Bin ich orientiert, Schmiedi, das weißt
wie oft,
du.
Wie oft warst
am Grundgesetz
du
orientiert. Also am Grundgesetz orientiert sein.
Orientiert,
das war El
ist eine gute
auch.
Formulierung, oder? Ich bin immer am deutschen Gesetz orientiert und inspiriert.
Mhm. Ja, und also, du wie oft standest du schon vor Gericht?
Ja, da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe, aber bestimmt.
Aber Jakob, du bist dreimal. Ja kein klassischer Verbrecher. Du bist ja kein klassischer Verbrecher. Du bist eher so ein Saul Goodman. Du bist so ein Winkeladvokat.
Exakt, ja. Nur ohne die dazu nötige Ausbildung.
Genau, nur so anstudiert, ne?
Anstudiert,
und das ist
ja.
eigentlich eher so, du probierst die
aber
die
ich bin genauso Anwalt wie Kim Kardashian. Nur ich habe den ganzen Nerv nicht in der Pandemie gehabt, mit den Kindern da zu studieren. Aber wir sind auf selben Anwaltsniveau, Kim Kardashian und ich.
Aber das hasse ich und bewundere ich an Jakob wirklich zu gleichen Teilen. Wenn es einen selber trifft und er einen darum nervt, ne? Irgendwie, keine Ahnung, mit seinen Pingeligkeiten oder diesen, dass es nervt. Also es gibt nichts, was auf dieser Welt schlimmer ist. Und auf der anderen Seite, ich bewundere es aber, du hast dir irgendwann so gesagt, ich nehme mir das, was ich kriegen kann. So ist das Gefühl irgendwie so, was das Leben dir irgendwo reicht, ne? Und selbst wenn es dir nicht aktiv angeboten wurde, du nimmst es dir.
Wenn es ist so, um ein Bild zu finden, wenn ein Stehempfang ist, wir alle im Anzug und die Kellner und Kellnerinnen laufen mit den Hors d'oeuvre rum, dann, und ich feststelle, das Hors d'oeuvre kommt nicht automatisch zu mir, dann stelle ich mich eben vor die Küche. Und da kann ich nur jeden dazu inspirieren, es mir gleich zu tun. Man muss auch manchmal das Glück so ein bisschen in die Hand nehmen, ein bisschen schütteln und dann klappt das schon.
Kannst du das nochmal, ich würde das gerne für die Ewigkeit einbrennen, indem ich, kannst du das nochmal sagen, ich spiele noch Musik dazu.
Also nochmal als kleiner inspirational thought für alle da draußen. Wenn ihr beim Stehempfang seid und die Hors d'oeuvre und die kleinen Petit Four, die wollen einfach nicht in eure kleinen süßen Hände, ja dann müsst ihr selber das Glück in die Hand nehmen. Einfach vor die Küche stellen.
Ja.
Einfach vor die Küche stellen. Das ist ein sehr guter Tipp. Ich kann auch noch ein paar Urlaubstipps hier weitergeben. Zum Beispiel bestellt niemals griechischen Kaffee.
Ja, ich habe es nämlich eben schon wieder klackern gehört. Da schwillt mir der Kamm. Weil Klaas, in letzter Zeit, da bist du öfter ja mal, das hatten wir vor 2, 3 Folgen, dass du während der Podcast-Aufnahme aus dem Raum gegangen bist und man hat auf einmal eine Nespresso-Maschine oder ähnliches, hat man brühen gehört.
Ja, ich habe gerade auch den Kopfhörer kurz zur Seite gelegt. Da habe ich dich nur noch so wie bei den Peanuts, wenn da die Erwachsenen reden. So nee, habe ich euch da noch so gehört, so.
Ja.
Und dann bin ich rübergegangen und habe mir einen
Kaffee
geholt.
Erzähl ruhig weiter, Klaas. Ich mache nur einen kleinen Spaziergang. Ich mache nur wirklich nur einen kleinen Spaziergang.
Und dann ist griechischer Kaffee das, was man auf keinen Fall machen soll. Denn griechischer Kaffee habe ich nämlich gelernt. Ich dachte auch, toll, da freue ich mich drauf. Das ist Chlorwasser mit Kaffeepulver vermischt. Ohne Filter. Das ist griechischer Kaffee, ganz lecker. Wirklich, also wirklich so zwei Löffel Kaffeepulver, ein bisschen lauwarmes Chlorwasser obendrauf, umrühren, zack, fertig, griechischer Kaffee.
Aber ist es nicht so, und könntest du das nicht mal live machen, dass man daraus die Zukunft lesen kann?
Nee, daraus kann man höchstens die Vergangenheit lesen oder die ganze direkte Zukunft, die man nämlich im Badezimmer verbringen will.
Sie werden viel auf dem Klo sein.
Genau. Selber schuld.
Ihr seid ja meine Freunde, ne? Und ihr wisst ja, dass euer Freund Jaki, dass der noch eine große Aufgabe in diesem Jahr vollbringen muss, nämlich den Berliner Halbmarathon schaffen. Ne? Nicht gewinnen, nicht letzter werden, aber schaffen einfach. Ne? Mhm. Und jetzt ist es ja so, der ist Mitte August und ich bin jetzt relativ lange im Urlaub und ich habe jetzt einfach schmerzhaft festgestellt, ich habe das falsche Urlaubsland gewählt, um, sagen wir mal, einen gewissen Fitnesszustand zu erhalten. Es ist nämlich so, was mir wirklich nicht klar war, ich bin mit eiserner Disziplin hier angekommen, hatte einen Plan. Ich wollte zum Beispiel weiterhin nicht frühstücken. Jetzt komme ich in den Frühstücksraum. Was gibt es da? Kuchen. Italiener essen super gerne zum Frühstück. Erstens kleine Mini-Croissants, kleine Schokoteilchen, kleine Rosinenschnecken oder Kuchen.
Ja.
Und am liebsten alles zusammen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, einerseits dieser Anspruch an mich selber, meine Fitnessregeln nicht zu brechen und auf der anderen Seite Kuchen. So, und jetzt bin ich so unglaublich in der Zwickmühle, dass es hier schon morgens Kuchen gibt, nachmittags Eis, es gibt unheimlich viel Pasta und dazu bin ich jetzt hier gerade in der Toskana. Müsst ihr euch vorstellen, links sind die Chianti-Weinberge, aus denen man den herrlichen Chianti macht, und rechts einen der besten Rotweine der Welt, den Brunello, Brunello di Montalcino. Und ich bin praktisch umrahmt von Versuchung.
Ja. Und wie warm ist es?
Wie schaffe ich es hier stark?
Also kann man da joggen gehen?
Also tatsächlich sind es 25 bis 30 Grad jeden Tag. Und okay. Die Toskana ist doch, ja, die ist aber doch sehr hügelig. Also ich war gestern hier joggen und habe auch nur 5 Kilometer geschafft, weil es die ganze Zeit bergauf und bergab ging. Also da bin ich mir treu. Ich war im Fitnessraum und ich war joggen. Aber ich habe auch
dann ist doch egal. Ey, ganz ehrlich, also ob du mit dem Mund oder dem Arschloch frisst, ist wirklich egal, du bist im Urlaub. Du sollst einfach, stopf da alles in jede Öffnung, die du finden kannst. Es ist einfach Urlaub. Es ist doch egal. Also drück dir die Petit Fours da rein. Iss, was du gerne magst. Die kleinen Mini-Croissants und so. Ich sage dir wirklich, bei all deiner eisernen Disziplin, die ich auch wirklich bewundere und sonst was, ne? Aber jetzt fang nicht an, im Urlaub jetzt noch auf deine sogenannte Linie zu achten und nicht zu frühstücken oder so. Wirklich, da muss man alles fressen, was da ist. Währenddessen natürlich weiterhin Sport machen. Aber jetzt, ganz ehrlich, werd nicht so ein radikaler Suchttyp, der irgendwie jetzt gar nicht mehr weiß, wann es gut ist. Behalte deinen Lebensstil bei, aber bitte nicht im Urlaub. Ich trinke ja normalerweise auch nicht nachmittags um 3 Aperol Spritz, heute aber schon.
Also ist es okay, dass ich auch jeden Tag sehr viel Wein trinke?
Ja klar, ich trinke auch den ganzen, also jetzt nicht den ganzen Tag und ich trinke jetzt auch nicht Wein, weil ich das nicht so gerne mag, aber ich trinke zum Beispiel super gerne Aperol Spritz. Und da muss ich auch sagen, ist manchmal, denke ich mir auch, 14 Uhr hier, 13 Uhr zu Hause mit Zeitverschiebung, na egal, los geht's.
Gehst du auch joggen im Urlaub, Klaas?
Ja, gehe ich auch. Aber hier muss man wirklich morgens um 7 los. Ich war schon im Nachbarort. Hier muss man aber morgens um 7 los, weil sonst ist es wirklich zu heiß und irgendwann hofft man nur noch, dass irgendwie so ein Pickup-Truck kommt, von irgendeinem Olivenbauern einen totfährt, ja, wenn es wirklich zu warm wird.
Ja, ich glaube, ich muss irgendwie so die goldene Mitte da noch für mich finden. Also, wie gesagt, Sport machen habe ich jetzt geschafft, aber ich glaube, morgens Kuchen ist einfach nicht gut.
Nee, das will auch keiner erleben, wie du da irgendwie vor dem Buffet sitzt und da verzichtest. Ne? Hat niemand was davon den ganzen Tag.
Also ich habe doch gesagt, ich will morgens den Kuchen nicht essen, Schmitty.
Ja, ich
erzähl
weiß,
mir doch mal.
Gott bewahre, ja, das darf nicht passieren. Du musst den Kuchen essen. Du bist schon,
ach so.
Also du bist schon unausstehlich, wenn es nach 13 Uhr wird. Wenn wir auf der Arbeit sind, ist 13 Uhr, danach kannst du jedes Meeting mit Jakob abbrechen, weil dann ist Essenszeit. Den Jakob gibt es nämlich auch noch, Papa. Weil mein Vater schreibt mir jetzt jeden Tag, nimm dir ein Beispiel an Jakob und an seinem Ehrgeiz und hier und Sportler und du Flasche, du lascher Sack, dann gibt es so eine Beschimpfung und so.
Flasche.
Der kann aber gerne auch mal hören, dass Jakob hier den Kuchen isst, ne?
Aber ganz ehrlich, das ist auch so eine richtige Papa-Beleidigung. Du Flasche, ey.
Du Laumann. Er sagt doch oft, du Laumann.
Was ist denn ein Laumann?
Das ist doch
das
der Gesundheitsminister von NRW.
Ja, der.
Karl-Josef Laumann.
Ja, der Laumann ist wohl wahrscheinlich irgendjemand, so ein schlaffer Sack halt, ne? Der nicht aus dem Quark kommt, der eben nicht um 7 Uhr...
So ein Dünnbrettbohrer, das hätte mein Vater gesagt.
Nee, Dünnbrettbohrer ist was anderes. Dünnbrettbohrer ist so ein bisschen wie eine Flachzange. Ist so, der kann nix, weißt du, der
geistiger Tiefflieger so.
Ja, genau, das ist ein Dünnbrettbohrer. Aber ein Laumann ist einer, der einfach nicht aus dem Quark kommt, ne?
Ja, das ist halt so ein Dude, ne?
Ja.
Das ist ein Laumann. Ja. Und sag mal, Jakob, du warst doch in, guck mal, da ist nämlich eigentlich schade, dass du da nicht warst, weil für dich hätte ich einen tollen Tipp gehabt, Thomas, das hätte dich nämlich wahnsinnig interessiert. Du warst doch in Siena, in der wunderschönen Stadt Siena.
Oh, ja.
Ja. Und da war ich auch schon mal und da habe ich Jakob einen Tipp geschickt, wo ich dann aber später dachte, Mensch, das wäre eigentlich eher was für Thomas. Und zwar haben die da ein Museum, in dem ich auch war, es heißt Museo oder so della Tortura.
Ich wusste es. Alter, ich wusste es. Während du das angekündigt hast, eben habe ich gesagt, jetzt kommt bestimmt ein Foltermuseum.
Ja. Woher weißt du denn das?
Weil ich kenne dich und ich weiß, wie du mich siehst. Und natürlich bin ich der in Bella Italia ins Foltermuseum muss. Das ist mir vollkommen klar.
Ich war doch
auch
da.
Der Jakob, der
ist eine
Kugel Eis
für uns.
Und Schmitty muss ins Foltermuseum.
Aber Thomas, das ist doch eher was für uns.
Ja, ich würde ja doch ein Ticket lösen. Ich würde doch auch ein Ticket lösen.
Na also, da habe ich dich doch richtig eingeschätzt.
Ja, mich nervt aber, dass du mich so einschätzt. Und ich es auch schon noch ahne.
Ja, aber weil es doch stimmt, oder was?
Ja, was gab's denn da?
Das interessiert... Das ist super da, wirklich, da gibt's, also wirklich, das ist echt super. Da gibt es die furchtbarsten, stell die da aus, ne, so aus dem Mittelalter meistens und so. Und da denkst du, Mensch, also Dreiviertel der Sachen kommen natürlich mal wieder aus Deutschland, ne?
Ja.
Und man denkt, Mensch, hätten die ihre kreative Energie, die die da in die Folterwerkzeuge gesteckt hätten, ne? Wenn die da damals schon, sagen wir mal, an einem iPhone rumgedoktert hätten, dann könnten wir alle schon viel weiter sein. Dann wäre der Branson jetzt mit seinem Flug ins All hier eine alte Nummer.
Ja.
Denn
aber was gibt's denn da zum Beispiel? Schlechten Kaffee?
Schlechten Kaffee, genau, sowas gibt's da. Oder lange Hosen an einem heißen Tag. Also richtige
Polyester-T-Shirts.
Ja. Polyester-T-Shirts, genau, griechischen Kaffee. Sowas.
Supertalent, Dauerschleife. Ja. Alles.
Genau. Sandkuchen.
Genau. Und Insta-Stories von Vera Entwehen.
Auch noch.
Die, nee, es ist tatsächlich, also ich will das jetzt gar nicht so wiedergeben, weil man ja mit, also vielleicht zart beseitete ZuhörerInnen
ja, das stimmt.
Denken, also, ne, also alleine die Beschreibung dieser Geräte, aber man denkt, boah, ist das alles grausam, meine Güte nochmal. Auf der anderen Seite denkt man aber manchmal auch, Mensch, gute Idee.
Gute Idee.
Einfach als Idee, naja, als Idee, also clever so, ne?
Jetzt clever nicht, gedacht,
dass man
der
clever gedacht so.
Kreativ.
Ja, muss man
sagen wir mal kreativ.
Ein Sackzieher.
Kreativ, dass
super.
Man erstmal denkt, muss man halt, also egal wie man es jetzt findet, völlig wertfrei, muss man aber auch erstmal drauf kommen.
Mhm. Aber muss überlegen, ich meine, so ein Galileo, der saß am Schreibtisch und hat überlegt, ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Und dann gab es irgendwie so einen Torture-Typ, der saß da so am Schreibtisch und hat gesagt, okay, wo tut's weh?
Ja, das war irgendwie genau. Galileo, aber der hatte so eine so eine durchgehende Augenbraue. Der war der böse
genau.
Bruder.
Wenn ich hier genau, was Galileo. Heißes reinsteche, ja. Wenn ich hier was Heißes reinsteche, tut's weh.
Ja.
Wenn ich hier schneide, tut's weh. Und dann hat er sich so Notizen gemacht.
Ja, genau, das waren eher so Dinge, die praktisch, wenn du die gesehen hast, hast du dir zehnmal überlegt, ob du jetzt auf dem Markt irgendwie Kartoffeln klaust, weil du irgendwie denkst, ah nee, also auf dieser sehr spitzen Pyramide möchte ich jetzt nicht sitzen müssen, den ganzen Tag.
Nee, das ist ein fieses Ding, ne?
Ja, das aber, ist fies, ja.
Aber Siena kann man sehr empfehlen, also auch unabhängig vom Foltermuseum. Und es ist ja wirklich faszinierend, ne? Ja, man muss sagen, wegen oder dank Corona ist tatsächlich auch Italien nicht so überfüllt. Ne? Also man kann hier mal wieder Italien erleben wie unsere Eltern, also in den 80er Jahren, weil einfach nicht die Fußgängerzonen nur mit Menschen voll sind. Das ist echt ganz, ganz nett.
Ich war mal auf Hawaii und war dann so eine, da habe ich so mit einer Amerikanerin bin ich ins Gespräch gekommen, die gesagt, oh, where are you from? Ich habe gesagt, ja, Deutschland. Oh, this is Europe, right? Ich sage, genau, das ist Europe. Und dann hat sie selber so erzählt, wie sie sich Europa vorstellt und vor allem auch Deutschland. Und es ist in etwa so wie Siena in der Hochsaison, hat sich diese Amerikanerin ganz Deutschland vorgestellt. Sie hat gesagt, oh, I believe in Germany, it's like a lot of people running around and there are just very tiny houses. So hat sie sich das vorgestellt. Da war ich ähnlich beeindruckt wie damals die Band Natural, in der Mark Terenzi gesungen hat. Als die das erste Mal nach Deutschland kam, waren die sehr, sehr surprised that we have refrigerators.
Also hat der Mark Terenzi nicht gedacht, dass der Kühlschrank hier auch erfunden ist, ja?
Nee, die haben wirklich gedacht, wir kommen hier mit dem Pferdewagen und Wasser trinken wir aus der Rinne.
Hat er dir das bei Viva Live erzählt?
Ja, die haben gesagt, we were really surprised that you guys have kind of refrigerators.
Oh.
Und hat er sich vielleicht so dann in Sarah Connor verliebt, weil die praktisch einen Kühlschrank hatte?
Genau, weil er dachte, sie ist die modernste Frau in diesem ganzen Kontinent, ja.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken,
man kann putzen.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, ja, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zehen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein. Und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz. Und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig, in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 € im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben.
Will man nicht haben.
Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zuweisen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme ihn mal kurz und ja? Pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm. Der ist genau. Ja reingepackt.
Ist reingepackt.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende!
Ja, jetzt habe ich da was Unpassendes, aber ich habe gestern so eine Doku gesehen auf Netflix. Da geht es um, wie man ein Tyrann wird.
Wie weit bist du?
Ja, ich bin bei Folge 3. Es ist so ein bisschen, eine ärgerliche Doku, weil, also die basiert komplett darauf, dass man wie so ein How-to-Lehrgang macht. Also du musst deine Rivalen ausschalten, du musst dies und das, ne? Also so, und das ist aber irgendwie, denkt man sich die ganze Zeit moralisch nicht ganz sauber. Nicht ganz zu Ende gedacht, das ganze Ding. Weil da geht es natürlich um Saddam Hussein, Idi Amin, ne? Der ist so ein Best-of von Tyrannen. Und dann kriegst du es so suggeriert, als wäre es halt so ein Lernkurs. Das Konzept
so eine geht Masterclass aus meiner, Saddam
ja,
Hussein.
Genau. Genau, exakt das. Und ist auch so, daraus speist sich so ein seltsamer Humor. Also es soll dann so schwarzhumorig sein, aber dazu siehst du halt Bilder, wie Saddam Hussein irgendwie so das Giftgas abwirft. Also das Ding gehört in die Tonne Netflix. Aber ich habe es trotzdem geguckt, nur für alle Fälle, um euch berichten zu können. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen?
Na, wolltest du das empfehlen jetzt oder ist das praktisch glatte 6?
Genau, das ist die große Frage. Willst du denen sagen, Netflix, ihr seid ganz schlimm, dass ihr sowas zeigt, aber neugierig machen kann man schon die Leute? Also wo geht die Reise hin?
Ich würde es nicht empfehlen. Es ist so ein Konservendoku, ne? Also das heißt, die haben sich ganz viel Bildmaterial da von irgendwo geklaut, aber erstanden. Aber es ist jetzt auch kein. Du erfährst nichts Neues. Du siehst keine Bilder, die du noch nicht kanntest. Es ist immer so Nachrichtenmaterial und dazu halt dumme Texte, die halt genau mit diesem, wir machen euch eine Masterclass-Tyrann sein. Das geht halt einfach nicht auf. Das kann man sich getrost sparen. Außer man guckt sowas gerne zum Einschlafen und das habe ich getan. Und dann wollte ich nur sagen, der Saddam Hussein zum Beispiel, der hatte so, wenn er sich so volksnah geben wollte, dann ist er in arme Dörfer gegangen und dann gibt es so Legenden und dann ist er einfach in die Häuser von einfachen Leuten, von Bauern gegangen und hat gar nicht mit denen gesprochen, sondern ist schnurstracks gerade in die Küche gelaufen und hat den Kühlschrank geöffnet und hat dann gesehen, Wenn da nichts drin war, dann wurden die Bauern überschüttet mit Reichtum und Geld. Also, ja, und der hat also daran bemessen, was im Kühlschrank von anderen Leuten ist, wie sehr er denen sein Wohlwollen zukommen lässt. Und da dachte
ich, also mein Kühlschrank ist gerade irgendwie leer.
Ja, nee, das wäre aber so, das wäre das Tyrannischste, was ich Jakob zuschreiben könnte, würde. Das wäre auch so eine Maßnahme, die du machen würdest.
Ja, einfach mal Leute.
Ich hatte
mal
einen Friseurchef, der ist einfach. Ich hatte meinen Friseurchef, der ist immer gekommen und er hat morgens als erstes die Spülmaschine aufgemacht. Und wenn die nicht ausgeräumt war, dann haben wir alle erstmal einen Anpfiff bekommen, weil er seine Wut loswerden musste. So.
Besser
so
als
war das
in
da
der
auch.
Küche, ne?
Naja, das denkt man. Das denkt man. Aber mein Chef Udo hatte auch eine Menge zu bieten, ja.
Ja, gut.
Das muss man sagen. Also der Calimera? Ja.
Was denn jetzt?
Sag mal, hier war gerade jemand.
Du hast ja schon gefrühstückt.
Ja, ich habe nur guten Morgen gesagt. Hier hat jemand gerade guten Morgen gesagt, habe ich auch guten Morgen gesagt.
Wie heißt das auf Griechisch?
Calimera heißt das.
Calimera.
Hm. Calimera.
Nachher ist Calispera und dann ist Cali nicht da. Und dann gehen die Lampen aus.
Ja, okay. Was machst du bis dahin noch?
Wie
macht ein Läufer Umlauf Urlaub? Ich weiß.
Sehr gute Frage, Schmidt. Nee, mach die Gala-Musik an.
Wie macht ein wie macht ein Glashäufer Umlauf Urlaub?
Tja, indem ich tatsächlich richtigen Urlaub mache. Ich falle in so eine Art Reptilienstarre und bin nur mit lustig aussehenden alkoholischen Getränken oder Süßigkeiten wieder aufzuwecken. Hier gibt es Baklava, hier gibt es Pistazienmus, hier gibt es Aperol Spritz, hier gibt es griechischen Joghurt mit Honig und Walnüssen. Und das schmeckt mir ganz besonders gut. Und für alle anderen Tätigkeiten bin ich nicht zu erreichen. Ich habe auch noch keine einzige Seite in irgendeinem Buch gelesen, weil mir das alles egal ist. Ich starre Löcher in die Luft und bin ansonsten, hänge an der großen Zitze des Hotelservices.
Ich habe noch eine Ergänzung. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob du die 80er auch abgelegt hast mittlerweile. Was du exzessiv betreibst, ist das Sonnenbaden. Du lässt dich richtig kross braten.
Ja, stimmt, klasse. Absoluter Sonnenbader, ja.
Ich darf nicht. Das ist natürlich durch meine Mutter, die natürlich so 90er-Jahre-mäßig das halt so macht. Aber bei mir ist es teilweise auch so, dass ich das gar nicht merke, weil ich einfach nichts mache und das dann auch gern in der Sonne, ne? Und dann auch einschlafe und dann so einen Handabdruck auf der Brust habe und so. Aber ich darf es gerade nicht, weil ich arbeiten muss im August. Und wenn ich da jetzt allzu braun bin, passt es nicht mehr so richtig. Also wenn ich da aussehe wie Mallorca-Jürgen, dann mit so einem blonden Rand so an der Haarumrisslinie.
Ja.
Da muss ich aufpassen. Und ich darf dann nicht aussehen wie hier, wie heißt da der? Der Hamburger Partykönig Michael Ammer. Darf ich nicht aussehen. ansonsten mit der Rolle das kann ich da nicht machen.
Bei mir ist immer so, wenn ich dann im Urlaub bin, und das bin ich demnächst auch wieder, und ich habe dann einen kleinen Pool irgendwie, dann ist die erste Amtshandlung morgens, ich werfe ein Sixpack Bier in den Pool. So diese Dosen, die gibt es ja immer noch in Spanien und so, das ist ja herrlich. Und dann werfe ich die erstmal da rein, dann werden die da drin noch ein bisschen so rumgekühlt und dann gleite ich ins Wasser und ich schwöre euch, ich komme mehr oder weniger erst 10 Stunden später wieder raus. Ich bin den ganzen Tag im Pool.
Das stimmt, du riechst teilweise einen Monat später noch nach Chlor.
Ja, radikal im Pool.
Das stimmt, ja, das weiß ich. Und das ist wirklich so, dass man dann eigentlich wie, ich weiß gar nicht, bei welchem Film das war, wo dann gesagt wird, das Kind soll jetzt aus der Badewanne kommen und dann guckt es so die Hände an und sagt, ich bin noch gar nicht verschrumpelt genug.
Ja.
Und dann muss man noch eine halbe Stunde warten. Ne?
Ja, das.
Und so ist es auch ein bisschen bei dir. Ja, ich werde jetzt gleich anfangen hier mit meinem Urlaubsprogramm und freue mich da auch drauf. Ich merke, dass ich so ein bisschen, also jetzt gerade geht's noch, aber so in der Woche werde ich ein bisschen unerträglich, weil mir dann doch schon so ein bisschen die Kommunikation fehlt und ich das dann auslasse an den Menschen, die mit mir hier sein müssen. Und das stört dann so ein bisschen. Ich erinnere mich an meine Kindheit, das war immer so der Moment, wo meine Mutter gesagt hat, es wird Zeit, dass die Schule wieder losgeht. Ne? Immer wenn ich so, ja, wenn ich so richtig verrückt gespielt habe, irgendwann hieß es, wird mal Zeit, dass du wieder zur Schule gehst.
Ja. Witzestau.
Und Witzestau. Und diesen Zustand, den habe ich immer noch. Ich hoffe, dass das ein bisschen kanalisiert wird durch diesen Podcast hier. Aber dieses Problem, dass ich da so hineingerate, das habe ich leider immer noch.
Also Jakob, bei mir ist es so. Genau, bei mir ist es so, die Toskana ist praktisch leer gefressen. Ich habe hier alles getrunken und gegessen, was geht. Mhm. Es gibt nichts mehr, die Weinberge sind leer, die Pastakeller auch. Der Pool ist auch im Grunde leer gebadet. Und ich habe Joko mit in meinem Handgepäck. Und wir werden uns jetzt aufmachen mit unseren Autos Richtung Amalfi, in die Amalfi-Küste. Und wir sind gierig auf Limoncello, das ist dieser gelbe Zitronenschnaps, der dort gebraut wird. Und werden heute Wodka 7 Stunden, ja eigentlich schon, aber schmeckt halt herrlich nach Zitrone. Wir werden jetzt 7 Stunden im Auto sitzen. Und ich bin Joko sehr dankbar, denn er hat uns zwei Walkie-Talkies gekauft. Und so können wir ununterbrochen während der Autofahrt in zwei Autos Kolonne miteinander funken.
Das
und wenn ihr euch jetzt einfach nur mal vorstellt. Wikingerhorden,
aber mit Kulinarik.
Ja, und stell dir einfach Joko mit so einem Funkgerät vor. Also da wird ungefähr 27.000 Mal der Gag gemacht. Cabin Crew ready for takeoff. Oder wenn wir zum Beispiel tanken müssen, dann sagt Joko immer wie bei der Formel 1, Box, Box, Box. Und dann müssen wir rechts rausfahren. Also so eine unfassbar witzige Fahrt stehen wir jetzt bevor, 7 Stunden lang. Und da hoffe ich auf wenig Stau. Ja, genau, alle anderen Mitreisenden müssen das auch ertragen und hoffen einfach nur, dass die Batterie schnell leer geht von diesem Walkie-Talkie. Aber sie geht nicht leer. Es hatte, glaube ich, ungefähr 20 Stunden Akku. Und im Kopf gehe ich jetzt schon durch, welchen Drink ich als erstes bestelle, wenn ich ankomme im nächsten Hotel. Also so kann es nicht langweilig werden. Ich habe praktisch vor, jetzt in den nächsten Wochen einfach in verschiedenen Pools zu liegen.
Aber willst du
Joko doch mal.
Ist der bei dir? Kannst du ihn nicht mal ranholen?
Warte, ich hol den mal ran. Aber solange müsst ihr überbrücken.
Ja.
Ich habe sowas Ähnliches ja auch mal mit Joko gemacht. Ich war mal, wir haben mal dieses Gumball Race gemacht. Da sind wir auch mal jeden Tag 7 Stunden gefahren.
Ja.
Und ja, abends, dann haben wir auch eigentlich den ganzen Tag nur darüber geredet, was wir abends trinken. Und am nächsten Tag ging es dann weiter und so. Und das war dann so der komplette Weg. Also wirklich, ich weiß nicht, wie der das aushält, wenn man Joko so ein Funkgerät gibt.
Horror.
Das ist der absolute Horror. Das ist als wenn du einem Kind so eine Drehrassel gibst, weißt du, die man so im Kreis drehen kann und dann. Also das macht man doch
ja,
nicht.
Aber
das
wer, ist so, wenn er jetzt gleich kommt, dann sagen wir, wie cool das ist.
Ja, ja, klar,
dass
er
das oft machen muss, ne? Dass er 7 Stunden da durchpowert, ne?
Ja, machen wir.
Joko!
Hallo, Vorsicht, da fällt gleich dein Rechner runter. Jakob.
Joko?
Was muss ich? Warte. Ja, ich höre so schlecht. Ich wollte nur dem Jakob kurz Tschüss sagen. Ich fahre jetzt weiter.
Ich habe schon gesagt, dass wir uns nicht zufällig getroffen haben.
Ach so, okay.
Aber Joko, ich habe von diesen Funkgeräten erzählt, die du hast.
Was wollt ihr wissen? Soll ich euch den Link schicken, wo ich die bestellt habe?
Halt, nein, stopp, das ist cool. Halt, stopp. Bevor wir zu den Walkie-Talkies kommen, erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Quote, Joko.
Ah, danke, Spätzchen.
Bist du beschwingt aufgewacht oder lässt sich das kalt mittlerweile?
Ja, ich habe sehr schlecht geschlafen, was aber auch an der Hochzeit der französischen Gäste des Hotels hier liegen könnte, weil die haben sehr lange Party gemacht, weil gestern hat es geregnet den ganzen Tag, wisst ihr, und dann heiratet man einmal im Leben und dann regnet es und dann hatten die so einen schlechten Abend, das tat mir so leid und dann bin ich um 4 Uhr wach geworden, um 3 Uhr wach geworden, um 2 Uhr wach geworden, weil die so eine wilde Party gefeiert haben. Interessiert euch gar nicht, ne? Aber ich erzähle es euch trotzdem, weil es ja euer Podcast ist, jetzt kann ich euch die Zeit hier klauen.
Ja.
Also was witzig war, wir haben ja gestern hier auf dem iPad die Sendung geguckt, in einem Raum zusammen und dann kamen die Leute vom Hotel und haben ein bisschen was zu essen gebracht und 1-2 Biere und dann war es ja witzig, die Reaktion in den Gesichtern zu sehen, dass wir so eine Sendung gucken und Joko sitzt da und einerseits blökt er aber auch aus dem iPad und wir trinken dazu Bier und amüsieren uns köstlich, während wir deine eigene Sendung gucken. Also die haben die Welt nicht mehr verstanden.
Ah, cool.
Haben sie wirklich nicht.
Joko.
Italienisch weiß ich gar nicht, was. Ja, glaube, das Ding fällt gleich runter. Wirklich, das ist saugefährlich, was du hier machst. Das ist, sag mal, ihr seid der erfolgreichste Podcast in diesem Land und ihr seid aufgestellt wie die letzten Amateure. Das macht mich richtig traurig zu sehen, wie der Mann hier sitzen muss. Nein, zu meiner Nacht. Ich revidiere meine Geschichte von eben, es war ich habe ultra beschissen geschlafen. Also es kann auch sein, dass wir jetzt gleich auf der Fahrt noch 3-4 Rast einlegen müssen, damit ich mal kurz pennen kann, weil ich so angespannt war. Und als dann heute Morgen die Zahl stand, die da stand, 17,3, und nur die Tagesschau erfolgreicher war, Glückwunsch an die Kollegen nochmal an der Stelle, das ist absurd. Also ich hatte wirklich Angst, dass mir diese Show unter Umständen den Urlaub versaut, aber das Gegenteil ist der Fall. Heute Abend gibt es nur Cocktails mit Schirmchen.
Oh, lecker.
Und das Geile ist ja, dass die Show jetzt von Folge zu Folge besser wird. Und was auch besser wird, ist wahrscheinlich der Tag, den ihr habt. Nämlich, ihr habt eine lange Autofahrt vor euch und ich habe gehört, ihr habt euch Walkie-Talkies gekauft. Ne? Also du hast Walkie-Talkies gekauft.
Und ich habe Walkie-Talkies gekauft.
Ja, was ist denn das Codewort, wenn du wieder pennen willst?
Schlafen. Aber Box, was mich so am meisten geärgert hat, dass ich mit Jakob vor dem Urlaub telefoniert habe und ich die Walkie-Talkie-Idee schon hatte und schon bestellt hatte und Jakob sagt, ah scheiße, wir hätten Walkie-Talkies kaufen müssen. Und ich dachte mir so, er denkt wie ich.
Wollt ihr wissen, was wir für coole Namen in der Walkie-Talkie-Sprache
haben? Das ist privat, das kannst du doch hier nicht erzählen.
Doch, nee,
also
ist
man
okay.
Braucht natürlich
sagt eure Namen
coole Namen. Und ich weiß einfach, dass ihr als meine Freunde sofort auch versteht, dass es natürlich coole Namen sind. Also Joko ist Captain Spumante und ich bin Captain Spinacci und so funken wir uns dann auch immer an.
Naja.
Oh, cool.
Das ist wirklich, nee, das ist super witzig. Das ist super witzig.
Ich bin heute der erfolgreichste Moderator im deutschen Fernsehen am heutigen Tag und er erzählt, dass ich Captain Spumante bin. Mann, ey, ich sitze gerade beim Frühstück und du rufst mich an und ich denke, du hast, keine Ahnung, einen Herzinfarkt oder so und alles, was du willst, ist mich hier bloßstellen.
Hier sind jetzt schon 2-3 Griechen reingekommen. Ich muss jetzt hier den Raum verlassen, weil hier irgendwie so Leute mit Anzügen haben mir schon 2-mal so den Kopf reingestreckt und ich muss mich jetzt verpissen hier, glaube ich.
Aber Joko, eine Sache.
Bist du auch im Urlaub noch, Klaas?
Ja.
Der ist auch noch in Urlaub.
Ich wusste nicht, wo das Bild war, ob das bei dir vielleicht auf der Terrasse war. Ich wusste nicht, ob du so alte.
Ich habe das Mittelmeer nicht hinter der Terrasse.
Aber ja. Danke für das süße Bild heute Morgen. Ich habe kurz überlegt, ob ich dir eins zurückschicke, aber bei dir weiß man immer nicht, wenn man dir ein Bild schickt, das findet man dann immer irgendwann im Internet wieder und dann ist dann ein Meme draus geworden. Da hatte ich nie so Bock drauf.
Aber Joko?
Ja, bitte.
Ihr zieht ja da wie die Wikingerhorden irgendwie durch halb Europa und fresst euch da durch, hat Jakob erzählt, ne? Aber wir kriegen ja von eurem gemeinsamen Urlaub jetzt immer nur eine Seite und das ist meistens dann immer, ja.
Ja,
könntest du nächste Woche nicht mal kurz sich da nochmal dazuschalten und nochmal berichten, wie das eine Woche nach eurer Fahrt mit dem Walkie-Talkie und so, wie die Stimmung noch nach wie vor ist? Das würde mich sehr freuen.
Also wir können gerne einen Special-Podcast machen und dann können wir vielleicht einfach noch so eine 15-minütige Extra-Folge machen, die wir hinten dran klatschen, weil ich würde natürlich ungern hier mit Jakob hier einen Kopfhörer und ein Mikrofon teilen, weil wenn ihr wollt, ich mache ein Foto, wie wir hier sitzen, das schicke ich euch.
Das ist wirklich menschenunwürdig. Wir sind wirklich 5 Zentimeter, unsere Wangen berühren sich.
Und er biegt so ganz unanständig den Kopfhörer auf, damit ich ein bisschen was hören kann. Also wir sollten uns ein besseres Setup überlegen und dann können wir gerne gucken, wie wir das unterbekommen. Aber wie gesagt, ich bin hier auch im Urlaub, ne? Ich bin nicht zu eurem Vergnügen da.
Hä? Du redest doch zum Vergnügen mit uns. Das ist außerdem doch jetzt keine Arbeit gerade.
Du bist doch auch mit Jakob im Urlaub, also das ist doch alles stressig. Ich muss jetzt hier raus aus dem Raum. Weil hier ständig so Griechen reinkommen mit so Anzügen an und die sagen immer Kalimera und gucken, ob sie hier ihren Scheiß aufbauen können. Einer hatte so eine Art Laptop unterm Arm, den er hier irgendwo anschließen will. So, das heißt, ich muss jetzt hier weg und werde jetzt gleich vom Balkon aus in ein riesengroßes Glas mit Aperol Spritz springen, werde das austrinken und noch eine Show machen für die anderen russischen Rentner hier. Ja, so ähnlich wie Dieter van Teese werde ich jetzt in so einem riesengroßen Glas hier eine Show machen, damit also die ganzen Russen hier aufwachen, die ihre Kinder so airbrushmäßig auf der Brust tätowiert haben und auch so Bärentatzen und sowas noch so auf dem Oberarm tätowiert haben, neben dem Impfmal der älteren Leute hier. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Ich freue mich auf nächste Woche, da werden wir alle immer noch irgendwo unterwegs sein. Und ich bin sehr gespannt, von wo aus wir uns dann hören, meine lieben Freunde.
Also, hab euch lieb!
Ja, ja, Captain Spalwig. Da.
Spumante.
Ja, ja.
Tschüss, Spumante.
Also, macht's gut, ihr Mäuse. Alles Liebe.
Alles Gute.
Amore a tutti. Breeze.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.